Hallo und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney.
Hallo ihr Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Und es geht weiter mit unserer großen Walt Disney World Tipps und Tricks Podcast-Reihe von Mausgebabbel und Feenstaub und Mauseohren. Ja Jens, weißt du, wie sehr ich mich auf diese Folge wieder gefreut habe?
Ja, ich allerdings auch. Und es gibt ja für uns nicht viel Schöneres als Disney World Reiseplanung und überhaupt Disney Parks Reiseplanung. Also natürlich ist dort sein noch schöner, aber die Planung macht auch so einen Riesenspaß. Mhm. Und auch genauso viel Spaß machen diese ganzen Sendungen. Und heute haben wir auch ein ganz tolles, schönes Thema zum Wegträumen und zum Planen und zum drüber reden und ach, mal ein bisschen die Gedanken spielen lassen und euch hoffentlich ganz viel helfen.
Genau, weil Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude, ne? Das ist so ein abgedroschener Spruch, aber ich finde, der trifft vor allem gerade bei der Reiseplanung für Disney-Reisen immer wieder zu. Und ihr hört sicherlich jetzt zu, weil ihr die vorherigen Folgen zu Walt Disney World schon gehört habt. Falls ja, freuen wir uns, dass ihr wieder reinhört. Falls nein, hört auf alle Fälle in unsere vorherigen Episoden rein, weil da haben wir schon ganz viel über die Disney Parks in Walt Disney World, die Attraktionen, die Restaurants, Genie Plus und vieles, vieles mehr gesprochen. Ja, und heute widmen wir uns weiteren großen Themen, die einfach total essentiell und unglaublich wichtig sind, wenn man eine Reise nach Walt Disney World in Orlando, Florida planen und buchen möchte. So, und da gibt's so viele Dinge zu beachten. Ihr habt sicherlich auch schon in vorherigen Folgen gehört, weil, und da werde ich wirklich nicht müde, das zu betonen, Walt Disney World ist einfach groß. Es ist toll, aber auch komplex und man kann sich unglaublich in Details verlieren. Glaubt mir, das mache ich jedes Mal bei jeder Reiseplanung aufs Neue. Und damit ihr euch nicht zu sehr verliert und einen klaren Plan eben habt, machen wir heute weiter mit Teil 3 unserer Tipps und Tricks-Reihe. Und ich habe das Gefühl, dass auch die heutige Episode nicht so kurz wird. Ihr wisst, wir waren letztes Mal immer locker bei 2,5 Stunden und ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich in die ähnliche Richtung gehen, Jens, oder?
Auf jeden Fall. Also es geht ja um das große Thema Hotels und da gibt es mehr als genug drüber zu erzählen.
Ja, und noch ein bisschen mehr, ne? Also wir erzählen euch natürlich immer wieder von den wichtigsten Themen rund um eine Walt Disney World Reise. Und wie machen wir das am besten? Mit euren Fragen, denn wir haben euch auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, welche Fragen ihr zu den jeweiligen Themen denn habt. Also an dieser Stelle ein ganz riesiges Dankeschön an alle, die Fragen in den letzten Monaten, im letzten Jahr eingereicht haben. Wir haben mittlerweile echt einen sehr, sehr großen Speicher und die beantworten wir natürlich selbstverständlich ausgiebig auch wieder in dieser Folge. Und deswegen ein dickes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Auch auf euer Feedback natürlich zu unseren Folgen. Das freut uns wirklich sehr. Und Jens hat es gerade schon angeteasert. Es geht heute auch um weitere wichtige Themen rund um eure Reiseplanung von Walt Disney World. Denn wir sprechen über einiges, was wir aus Zeitgründen in Teil 2 jetzt in Teil 3 packen mussten. Wir hatten es letztes Mal schon gesagt und dazu gehört, Jens hat es gerade schon angeteasert, die Hotels. Ne? Also wie übernachtet ihr am besten dort? Aber auch eben andere Dinge wie zum Beispiel, ja, punkto Jens, was haben wir denn eigentlich noch?
Haben wir die Kosten? Naja, wir haben so ein Thema, also eine Frage, die immer wieder kommt, was kostet eigentlich so ein Walt Disney World Urlaub insgesamt? Also dieses Thema Budget, da wollen wir heute auch mal ein bisschen drüber reden. Und dann haben wir was, was wir eigentlich auch dieser Folge besprechen wollten. Und wir haben dann festgestellt, weil dass wir wieder so viele Fragen von euch allen hatten. Wir wollten über das Thema, wie komme ich denn dorthin? Und wir haben noch so ein paar andere kleinere, ja, sag ich mal, nicht Randthemen, aber einfach noch ein paar kleine kürzere Themen, die wir dann auch nochmal zusammen mit dem Thema Anreise in eine vierte Folge packen wollen. Wir hatten eigentlich mal eine große Trilogie vor und jetzt haben wir festgestellt, ihr habt so viele Fragen und das macht uns auch so einen Spaß, dass es auf jeden Fall noch eine vierte Folge geben wird und dass wir uns heute so ein bisschen auf das Thema Hotels, weil Walt Disney World ist groß, du hast es gesagt, und Walt Disney World ist auch viel zum Rumlaufen und man ist irgendwie abends auch müde und wir reden immer, wie toll es in den Parks ist und die einzelnen Attraktionen und was es Schönes zu essen gibt, aber irgendwann muss man auch mal schlafen und das nicht zu wenig dort nach diesen ganzen Kilometern, die man dort macht, und deswegen ist es wichtig, auch mal übers Schlafen zu reden und vor allem ja idealerweise in den Disney Hotels oder vielleicht auch in den Hotels außerhalb von Disney, weil auch die Frage haben wir ja relativ häufig bekommen, da gehen wir natürlich auch noch drauf ein.
Ja, wir haben sehr, sehr viele Fragen wieder von euch bekommen und ich finde, das ja ist ein ganz schön ordentliches Paket, auch mit den ganzen spannenden Infos, die wir für euch heute in dieser Folge haben und die ihr natürlich für eine Reise nach Walt Disney World benötigt. Deswegen würde ich sagen, Wir legen direkt los, damit ihr eben noch cleverer, noch günstiger, noch besserer eure Disney World Reise plant.
Let's go!
Ja, wir haben euch gefragt, welche Fragen euch zu Walt Disney World brennend interessieren. Und da wir schon in Runde 3 sind, haben wir uns neue feste Themen für heute vorgenommen, bei denen nämlich einige Fragen auch ziemliche Dauerbrenner sind. Na, also wir haben von euch viele, viele Fragen aber auch bekommen, die wir in den letzten Folgen schon beantwortet haben. Zum Beispiel das Thema Parkhopping, Dining Plan, der Vergleich zu Disneyland Paris, welche Reisezeit ist am besten und wie viele Tage sollte man dafür denn einplanen? Und all das findet ihr schon in Teil 1 und Teil 2. Deswegen trotzdem vielen, vielen lieben Dank an eure Fragen. Aber genau diese Fragen haben wir schon beantwortet in den vergangenen Folgen. Und heute widmen wir uns aber komplett neuen Themen, die wir in den letzten Episoden mal ja immer wieder gestreift haben und angeteasert haben. Und wir starten mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Thema, was Jens gerade schon erwähnt hat, aber was wirklich wichtig ist, nämlich das Thema Hotels. Und ich finde, gerade bei so einer großen Touristendestination wie Orlando in Florida, aber eben auch Walt Disney World, ist das Thema Hotel schnell etwas, was total überfordert. Ich weiß nicht, Jens, wie es dir ging. Also gut, bei dir war es nochmal was anderes. Du bist damit aufgewachsen als Kind. Ich glaube, dann ist es gleich nochmal eine andere Ausgangsposition. Aber bei mir war das so, mein erstes Mal war 2001 und da war das noch diese glorreiche Zeit der Reisekataloge und Reisebüros. Und dann gab es diese dicken Reisekataloge von den USA, die gefühlt nochmal dreimal so dick waren als die für Spanien, so ein bisschen. Und da war ich schon überfordert, aber wenn man ja jetzt reinguckt, zum Beispiel bei Trivago, man gibt ein Orlando und guckt nach Hotels und denkt, ach ja, gucken wir mal ein bisschen rein, ne? Man kennt vielleicht die Situation vom Disneyland Paris, dann denkt man, ach jetzt wähle ich mal unter so 30, 40 Hotels, ne? Also in Paris kennt man da die Situation, da hat man eben die Disney Hotels am Park, da kennt man die Partnerhotels drumherum, ja, aber man merkt halt relativ schnell für Orlando, das ist ein bisschen anders, ne? Also wir haben über 25 Disney-Hotels. Das muss man sich mal überlegen. 25. Und dann hast du noch fast 500 Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten in Orlando. Und das ist einfach verdammt viel, wenn man da recherchiert. Und da kann ich euch verstehen, wenn ihr da natürlich anfangs ein bisschen überfordert seid. Und deswegen wundert es natürlich mich auch nicht, dass genau das euch sehr, sehr stark interessiert, wenn man mal auf die Fragen schaut. Aber bevor wir in diese Fragen reingehen, geben wir euch auch einen kleinen Überblick mal über die Hotels in Walt Disney World. Jens, da kannst du bestimmt uns einiges noch ein bisschen mehr erzählen.
Ja, weil wir werden heute ganz viel über Hotels reden und wir werden mit ganz vielen Fachbegriffen um uns werfen, wie Moderate und Value Hotel und was auch immer. Und deswegen dachte ich mir, oder wir uns, wir geben euch mal einen kleinen Überblick erstmal, was sind denn alles die Disney Hotels und was gibt es so grob für Gruppen an Hotels, bevor wir dann nachher in die einzelnen Hotels steigen und in die einzelnen Kategorien, weil das natürlich auch eure Frage beantwortet. Also erstmal gibt es Disney-Hotels und Disney-Hotels sind wirklich Hotels, die auch erstens auf dem Disney-Gelände, also on property, on Disney, auf Disney Property, auf dem Disneyland dort gebaut sind und die aber auch von der Walt Disney Company betrieben werden. Dann gibt es noch Disney Vacation Club Hotels. Die sind meistens angegliedert an die normalen Disney Hotels und können aber nur als Disney Vacation Club Member gebucht werden. Disney Vacation Club ist eben der Timeshare von Disney. Wenn ihr dazu Fragen habt, was ist denn DVC, wenn ihr das schon mal gehört habt oder euch das interessiert, dazu gibt es eine extra lange Folge von, extra lange Mausgebabbel-Folge, die ist schon war fast 2 Jahre alt, aber die ist immer noch allgemeingültiger, da hat sich nicht so viel geändert, die könnt ihr euch dann dazu mal anhören, da wird das ganze Thema Disney Vacation Club auch erwähnt. Aber da kommen wir nachher auch nochmal in dem einen oder anderen Tipp drauf zu. So, dann gibt es noch andere Hotels, die auch auf Disney-Gelände sind, die aber nicht von der Disney Company betrieben werden, wie zum Beispiel das Swan and Dolphin, was praktisch im Rücken von Epcot steht und was auch überall man fast sehen kann auf dem ganzen Property und jeder denkt, das ist ein Disney Hotel. Es ist aber kein Disney Hotel, es ist gehört Marriott, der Marriott Gruppe, aber steht auf dem Disney Gelände, hat damit auch die ein oder anderen Vorteil eines Disney Hotels, darauf zu denen kommen wir auch noch, aber halt eben auch nicht alle. Und dann gibt's noch Hotels, die sind auch mittlerweile auf Disney Hotel. Es gibt ein Four Seasons, die haben einen oder beziehungsweise zwei der ehemaligen Disney Golfkurse gekauft und haben dann eben ihr eigenes Hotel jetzt gebaut. Und noch ein paar andere. So, die gibt's auch. Die gehören aber eben, die haben auch die ein oder andere, den anderen Vorteil eines Disney-Hotels, gehören aber nicht Disney, sondern stehen nur eben auch auf Disney-Property. Und dann gibt es noch sogenannte Good Neighbor Hotels. Das sind Hotels, die im Umkreis des Walt Disney World gebaut sind, hauptsächlich in Kissimmee. Und das übrigens auch, wenn ihr mal guckt, südlich von Walt Disney World ist ja diese lange Straße, die 192, die kreuzt sich mit der I-4. Die I-4 geht nördlich nach Orlando weg. Und eigentlich reden wir natürlich immer von Orlando, aber eigentlich sind wir gar nicht in Orlando. Orlando ist nochmal 20 Minuten mit dem Auto weg, sondern eigentlich ist die nächste Stadt direkt südlich oder angrenzend an Walt Disney World eigentlich Kissimmee. Mhm. Und da sind auch eigentlich die meisten Hotels. Und davon gibt's viele, die nennen sich Good Neighbor Hotels, die auch mit Disney World zusammenarbeiten, die dann auch in der Regel einen Shuttle-Service anbieten in die Hotels. Und haben in der Regel auch, oder nicht nur in der Regel, das müssen die auch haben, in der Lobby, in Walt Disney World Planning Specialist, der einem auch Tickets verkaufen kann und so. Das sind so die Unterschiede in den Disney, an den Arten von Hotels. Und deswegen, wenn wir von Disney Hotels sprechen, sprechen wir eigentlich wirklich von Hotels, die ja klassische Disney Hotels sind. Die wiederum sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also es gibt drei große Überkategorien, nämlich Deluxe, das sind wirklich die luxuriösesten und teuersten Hotels. Es gibt Moderate Resorts, die sind so irgendwie in der Mitte, und es gibt Value Resorts, das sind die günstigen. Die haben auch wieder andere Unterschiede, dass sie halt eben zu Moderate oder zu Deluxe Resorts macht, Hotels. Zum Beispiel haben Deluxe Hotels immer auch mindestens ein Tischrestaurant dabei, Table Service Restaurant. Value Hotels haben eigentlich nur ein Quick Service Restaurant dabei. Solche Geschichten. Haben auch andere Annehmlichkeiten. Mittlerweile die Busse fahren natürlich häufiger in die Deluxe Resorts als in die Value Resorts und so Geschichten. Also es gibt auch Unterschiede, was das Thema Transportation angeht. Die Deluxe Resorts, ich lese sie mal alle vor, damit ich sie mal gehört habe, bevor wir nachher natürlich uns auch einzelne Hotels ranschauen. Oder ich fange mal bei den Value Resorts an, bei den günstigsten. Oh ja. Da gibt es natürlich einerseits, wenn wir ganz, sage ich mal, günstig schauen, gibt es natürlich auch im Fort Wilderness Resort so kleine Hütten, aber auch Campsites, wo man auch wirklich campen kann. Also man kann auch mit dem Wohnwagen dort stehen, man kann aber theoretisch auch wirklich zelten. Und das ist natürlich somit die günstigste Variante. Dann gibt's die Value Resorts, das ist einmal das Disney's Pop Century Resort, das Disney Art of Animation, und die All-Star Resorts, das ist All-Star Sports, All-Star Music und All-Star Movies. Also auch nochmal drei Resorts, die relativ nah beieinander liegen, kann man auch hin und her laufen, aber natürlich auch riesengroß sind. Dann haben wir Moderate Resorts. Das ist das Disney Coronado Springs, Disney's Caribbean Beach Resort und dann Disney's Port Orleans. Yay. Da gibt's einmal French Quarter und Riverside. Großartig, ich liebe Port Orleans. Mm-hmm. Und dann haben wir natürlich die teuersten und luxuriösesten Hotels. Also ihr seht, es ist auch da jetzt schon für alle Geldbeutel was dabei, bevor wir überhaupt in die Details gehen. Da haben wir einerseits von den Deluxe Hotels, das die Animal Kingdom Lodge und die Disney's Wilderness Lodge. Die sind alles ein bisschen fernab, aber auch sehr, sehr luxuriös. Animal Kingdom, Leute, für mich die schönste Hotellobby überhaupt von allen Disney Hotels. Mhm. Allein dafür lohnt sich der Trip dorthin. Dann haben wir am Boardwalk, das ist die Area hinter Epcot, das Yacht Club Resort, Disney's Boardwalk Inn und Disney's Beach Club Resort. Und dann haben wir die großen drei, würde ich sie mal nennen. Das sind nämlich die drei Deluxe Hotels, die an dem Monorail gebaut sind, die eigene Monorail-Haltestellen haben. Also Monorail ist die Einschienenbahn, die einmal die Hotels verbindet, die das Magic Kingdom mit dem Transportation and Ticket Center verbindet. Und diese drei Hotels sind das Grand Floridian, was auch gleichzeitig das teuerste Hotel ist on property. Ich glaube, das ist immer noch so, ne? Ja.
Ich dachte sogar, dass Contemporary teilweise manchmal sogar teurer ist als
das. Ich glaube, Contemporary Park View ist wahrscheinlich sogar noch teurer, genau. Mhm. Dann hast du das Polynesian, das ist auch sehr, sehr teuer, auch gerade frisch renoviert. Und dann ist natürlich das klassischste Disney-Hotel überhaupt, Disney's Contemporary Resort. Das ist dieses ikonische Hotel, was ihr bestimmt schon alle mal gesehen habt, was in Laufweite des Magic Kingdom liegt, wo der Monorail durch das Hotel durchfährt, was super cool gebaut wurde. Es war so konzipiert, dass man jedes einzelne Stockwerk an der Seite rausschieben kann, mit dem Kran runterstellen auf den Boden, dann die ganzen Zimmer umbauen und wieder reinschieben. Das hat man genau einmal gemacht und danach nie wieder. Aber das war die Idee dahinter. Und das ist natürlich so das berühmte Hotel, was man, und da ist auch, und ich glaube, naja, da hast du wirklich recht, wenn man dort ein Zimmer hat mit einem Blick in die Parks oder in den Park, ins Magic Kingdom, dann kann man eben von seinem Balkon das Magic Kingdom Feuerwerk sehen. Und das ist natürlich die Krönung eines Disney-Urlaubs und dementsprechend teuer, ich will nicht sogar sagen unbezahlbar. Genau, das ist so ein grober Abriss der Disney-eigenen Hotels. Bevor wir in die Details gehen, habt ihr es immer alle gehört und könnt euch vielleicht schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen.
Jens, der Überblick war wunderbar. Ich hätte es besser nicht sagen können.
Ich musste mich auch bremsen. Ich hätte jetzt noch 20 Minuten über die einzelnen Hotels reden können.
Ich hab das Gefühl,
wir kommen ja noch dazu.
Jens, ich habe das Gefühl, ich saß jetzt gerade wie so einer kleinen Schulklasse. So, und du als großer Lehrer standst da jetzt an der Tafel und hast mir gezeigt, was es für Hotels gibt, beziehungsweise unseren Hörern und Hörerinnen.
Nee, ich wünschte, wir könnten in einem Monorail sitzen und ihr sitzt alle mit uns drin und wir fahren in den Hotels vorbei und ich zeige mit dem Finger drauf und erzähle euch was dazu. Ach, das wäre so schön.
Du musst aber immer unterbrechen, wenn da der Spiel im Hintergrund kommt, ne? Also ja, die Sounds und so, das müssen wir alles auch aufsaugen. Das gehört alles
auf jeden Fall, dafür muss immer Zeit sein.
Nee, wirklich wunderbar. Und ich glaube, ihr da draußen habt jetzt bestimmt einen guten Überblick bekommen, wie groß auch das Angebot einfach in der Nähe und on property eben in Walt Disney World ist. Und ich glaube, bei den brennendsten Fragen von euch war zum Beispiel die Frage, wo wir schon mal übernachtet haben. Kam von Enkel Wonderland, Miss Poppins und Stefania Refgeb, sorry, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, welche Hotels wir schon besucht haben und welche wir nutzen. Ich habe tatsächlich bis 2015, da war ich schon zweimal in Orlando, noch kein Disney-Hotel genutzt. Ich war tatsächlich immer, wie man so schön sagt, offsite, das heißt woanders, in normalen Hotels, die nicht zu Disney gehören. Und 2015 dachte ich mir, ach komm, das ändere ich jetzt mal. Und wir hatten uns tatsächlich da mit einem super UK-Angebot, da gehen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf ein, das Port Orleans ausgesucht. Und zwar das Riverside, weil es gibt ja das French Quarter und das Riverside. Und das ist wunderschön. Das ist ja ein Moderate, also ein Mittelklasse-Hotel, hat eine wunderschöne Parkanlage, ein super Südstaaten-Flair, gerade wenn man in Florida vielleicht zum ersten oder zweiten Mal ist. Und dann, weiß ich nicht, wir waren zum Beispiel im Ende April, Mai und Juni dort schon in Port Orleans. Und ich finde, durch dieses schwülwarme Klima, das macht so richtig die ganze Anlage total atmosphärisch. Also es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblinge. Ist leider ein bisschen im Preis gestiegen. Ansonsten hätte ich das tatsächlich wirklich bei jedem Besuch am liebsten gemacht, weil es ein sehr schönes Resort ist. Und das Resort hat tatsächlich auch so ein bisschen spezielle Zimmer, nämlich diese Royal Rooms. Und die haben tatsächlich so schöne Betten mit einem kleinen Lichteffekt im Princess and the Frog Style, weil Tiana und alles, aber auch die Princesses selber, da sind auch ganz viele Bilder und so super schönes thematisiertes Zimmer. Nie gedacht, dass ich mir jemals mal so eins gönne, aber es war ein super Angebot und das werde ich echt nicht vergessen. Es war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und 2019, jetzt bei meinem letzten Trip, habe ich das Disney's Pop Century ausprobiert, weil wir es ein bisschen günstiger haben wollten und wir haben einen tollen Preis bezahlt, also nur knapp 500 € pro Person, das ist völlig irre. Für 10 Übernachtungen. Das muss man sich mal vorstellen. Jens, sowas könntest du Wahnsinn. In Disneyland Paris zum Beispiel nie scoren. Niemals. Nee. Weil wir wissen ganz genau, selbst das Santa Fe, da bist du locker noch bei mindestens 200 oder 180 Minimum die Nacht dabei. Wenn du Glück hast, ein bisschen weniger, aber normalerweise bist du da auch schon um die 200 € los. Und das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Haben wir direkt sogar über Walt Disney World gebucht gehabt, aber ich weiß, solche Schnäppchen bekommst du jetzt eigentlich eher nicht mehr so gut, ne? Also seit Wiedereröffnung nach Pandemiebeginn, da haben die Preise leider ein bisschen angezogen, aber haltet trotzdem da immer wieder die Augen offen, ne? Weil sparen könnt ihr dennoch ein wenig hier und da, aber dazu auf jeden Fall noch mehr. Und ja, ich hatte schon gesagt, 2001 und 2012 war ich offsite, nämlich einmal im Holiday Inn am International Drive. So richtig schön klassisch, weißt du? Da war ich 14 oder 15 mit Mama zum allerersten Mal in den USA. Und da haben wir tatsächlich über TUI oder so gebucht gehabt, noch im Reisekatalog. Und da waren halt solche typischen Hotels drin. Und da haben wir das Holiday Inn, weil das war in der Nähe von Universal. Und da hatten wir irgendwie das Gefühl, das war ein guter Ausgangspunkt. Und tatsächlich war das nett würde ich jetzt nicht nochmal machen, aber damals fürs erste Mal USA war es okay. Und dann später haben wir noch 2012 in den Stay Sky Suites übernachtet am International Drive. Das war eine super spontane Aktion und das war damals einfach das erschwinglichste Hotel. Also ich hätte mir, glaube ich, damals auch ein ganz anderes Hotel rausgesucht, aber ich muss sagen, es war groß, es war sauber und immer wenn ihr Suites liest, nimmt das Hotel beim Wort, weil in Amerika kriegt ihr wirklich halbe Suites für einen super geringen Preis und das kann durchaus auch ein guter Budget-Tipp sein, wenn ihr da was sucht. Und ja, ansonsten Universal, zweimal Cabana Bay. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Hotel. Jens, warst du auch schon mal dort?
Nein, aber ich kenne ganz viele Bilder und Videos natürlich. Ich war das letzte Mal in Universal, da hatte das Cabana Bay noch nicht offen. Ich habe mir die anderen Hotels alle angeschaut. Mhm. Das war gerade noch im Bau, glaube ich. Und das sieht großartig aus. Oh, also Universal kann auch Hotels gut bauen.
Ja. Absolut. Ich habe mir sogar mal überlegt, einfach im Cabana Bay zu übernachten und dann mit dem Uber zum Beispiel immer nach Disney World zu fahren, weil ich das Hotel so liebe. Mhm. Dieser ganze 50-Style, das ist wirklich großartig. Also an die Leute da draußen, die schon dort waren, ihr wisst, was ich meine. Wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel. Ich weiß, wir reden heute über Disney, aber Universal gehört ja so ein bisschen dazu, wenn man in Florida Urlaub macht, zumindest in Orlando Urlaub. Also das waren so die Hotels, die ich bislang besucht habe. Ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren noch kommen wird bei meinen nächsten Orlando-Besuchen. Jens, wie war es bei dir? Ich weiß, dass da zum Beispiel ein bestimmtes Hotel, was ganz viele Leute nicht auf dem Schirm haben, wahrscheinlich höher bei dir in der Gunst steht als in allen anderen. Kann das sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch ein spezielles Hotel dabei, was eben auch in der Auflistung gar nicht vorkam, weil es ein bisschen auch sowas ganz Besonderes ist. Aber da komme ich gleich zu. Ich muss erstmal meinen ganz frühen Kindheitserinnerungen kramen. Und das Schöne daran, dass das schon viel zu lange her ist, ist, dass damals Dinge einfach auch noch viel erschwinglicher waren.
Oh, ja.
Und ich kann mich erinnern, also zwei Dinge habe ich wirklich noch im Kopf, dass wir wirklich einmal im Contemporary geschlafen haben mit Parkview. Und also ich bin jetzt nicht super, also wir hatten jetzt nicht super viel Geld. Das heißt, das kann nicht so riesig teuer gewesen sein. Und ich habe wirklich in dem Zimmer gesessen. Ich glaube, ich habe sogar auf dem Bett halb gelegen oder so. Und nach so einem völlig fertigen Park, also völlig fertig nach so einem langen Parktag. Und wir haben das Feuerwerk aus dem Zimmer raussehen können. Über dem Schloss, also das Magic Kingdom Feuerwerk. Und was bei einem anderen Trip haben wir in Polynesien geschlafen und auch da habe ich noch super tolle Erinnerungen und das war auch wirklich bezahlbar damals. Und da weiß ich, wir haben vom Strand des Polynesien, da waren die Feuerwerke noch nicht so riesig groß. Heute hast du ja das Gefühl, Magic Kingdom, das Feuerwerk, das siehst du über das ganze Land oder so, weil es einfach so riesengroße Feuerwerkskörper sind am Himmel. Das war natürlich damals anders, aber du hast auf jeden Fall das Feuerwerk gesehen und das war einfach ein tolles Gefühl und man steht da und es ist warm und ach, das ist einfach schön. Das Polynesien ist so schön, hat auch so schöne Wege zum Durchlaufen und dann mit diesem polynesischen Flair. Also ganz, ganz toll. Polynesien ist mir seitdem, auch wenn immer viele Leute so, oh, nur so toll ist es nicht, das ist mir irgendwie, es hat immer einen Platz in meinem Herz. Damals, weil ich da tolle Kindheitserinnerung dran habe. Aber wie gesagt, es ist beides heute gefühlt unbezahlbar, aber wie du eben richtigerweise gesagt hast, immer mal die Augen offen halten. Es gibt hier und da gute Deals und wenn dieses ganze Revenge-Travel mal abnimmt, ich glaube, auch das muss ja mal wieder abnehmen, weil aktuell ist ja jetzt seit Wochen und Monaten ist ja immer gleich voll. Es nimmt ja auch nicht ab. Früher war ja auch Februar eine mega gute Zeit, um zu gehen. Es ist einfach, es wird nicht leer. Und es ist völlig, völlig verrückt. Und deswegen dementsprechend werden auch die Zimmer nicht leer und werden also auch dementsprechend teuer eben aktuell. Dann habe ich einmal in der Animal Kingdom Lodge geschlafen, mal zwei Nächte, das habe ich mir gegönnt. Da habe ich allerdings auch das Glück gehabt, dass zu der Zeit Castmember für Freunde und Bekannte für 50% off so ein Zimmer buchen konnten. Und das war während meines Studiums und da war ich jetzt auch nicht super viel Geld gehabt, aber das habe ich mir dann mal gegönnt, weil ich dachte, okay, für die Hälfte, dann habe ich, glaube ich, $200 die Nacht bezahlt. Dann habe ich gesagt, okay, das machst du mal, weil ne, eben da mal zu schlafen, ich liebe eben die Animal Kingdom Lodge. Und dann habe ich drei Nächte auch mal in Port Orleans geschlafen, fand ich auch toll. Mhm. Und sonst ganz viele All-Star-Resorts natürlich ausprobiert, einfach preismäßig. Aber ich habe auch mal eine Woche im Shades of Green geschlafen. Und das Shades of Green ist auch was ganz Interessantes. Das gehört nämlich dem amerikanischen Militär und ist auch auf Disney-Gelände und liegt direkt hinter den Polynesien. Also man läuft so einen kleinen Weg lang, dann über die Straße und man ist im Polynesien. Und dementsprechend nah halt eben auch am Magic Kingdom. Es geht sogar ein eigener Bus rüber, aber man kann natürlich, am besten läuft man ins Polynesien und steigt ins Monorail. Und das ist auch ein Hotel mit Disney-Film. Da steht doch eine große Mickey Maus in Camouflage, irgendwie in der Eingangs-, in der Lobby. Und das dürfen halt Menschen buchen, die halt im amerikanischen Militär sind. Das bin ich nicht. Also da nur, nein. Aber mein Onkel war Militärangehöriger und der kann das bis heute eben auch buchen. Und da sind bei meiner Tante, mein Onkel mitgekommen und wir konnten dort mal eine Woche schlafen, was auch wirklich interessant ist. Die haben auch tolle Pools und das ist so ein Hotel, da kommst du ja sonst auch gar nicht rein. Also man kann natürlich hingehen, kann sich einfach angucken. Wenn man mal in Polynesien aussteigt, läuft man mal rüber, wenn man mal wirklich alle Hotels gesehen haben will. Die Lobby ist ganz nett, die Pools sind cool, die Zimmer sind auch groß und schön und es ist jetzt nicht irgendwie, sieht nicht aus wie eine Militärbaracke und es ist schon sehr, sehr nett gemacht. Also deswegen, das ist nochmal so eine Sonderkategorie, die es dort eben halt gibt. Ja, also mein absoluter Tipp zu dem Thema, ne, wenn man mal so ein Hotel erleben will, ne, wie ich es jetzt auch gemacht habe mit der Animal Kingdom Lodge, aber es erscheint unerschwinglich, dass man kann ja auch mal nur eine Nacht buchen. Man muss ja nicht, wenn man jetzt eine Woche da ist, die komplette Woche da sein, sondern wirklich mal sagen, okay, am letzten Tag oder zwischendrin gönne ich mir mal einen Tag in einem dieser tollen Hotels, jetzt vielleicht in der Animal Kingdom Lodge, wo ich auch so viel andere Sachen machen kann und zwei tolle Pools habe dort auch und mir Tiere angucken kann und genieße einfach mal das Hotel, guck mir alles an, die Shops, gerade in der Animal Kingdom Lodge, dann gibt's abends noch so eine kleine Feuerstelle draußen, wo man irgendwie auch hauptsächlich auch für Kinder, wo man Marshmallows auch braten kann und wo dann einer Geschichten erzählt und so. Das kann man sich ja auch mal alles angucken und irgendwie aufsaugen und so gemütlich den Tag in so einem Hotel. Man checkt dann mittags ein, irgendwie um 3 Uhr, dann erkundet man das Zimmer, den Pool, dann geht man abends wunderbar essen, gerade in diesen Hotels sind ja auch die Restaurants dementsprechend toll, gerade in der Animal Kingdom Lodge, Boma zum Beispiel. Großartig.
Chico, Sana,
den Bread Service mitnehmen. Also da auf unbedingt in Folge 2 reinhören. Da habe ich, glaube ich, auch lange drüber geredet. Und das auf jeden Fall, ne, dann halt, klar, dann kostet es halt irgendwie $400 oder so oder 500 oder vielleicht auch 600. Aber wenn man das als einmalige Geschichte macht und dann das auch ausnutzt, kann das halt auch, das zahle ich ja im Zweifel für 4 Personen auch, wenn ich nach Universal fahre einen Tag. Und so zahle ich es halt vielleicht mal für einen Tag in einem super tollen Hotel.
Ja.
Also deswegen, das als Tipp, nicht alles abhaken, wenn man sagt, es ist unerschwinglich, vielleicht sich einfach mal auch einen Tag gönnen. Und sonst, die anderen Male habe ich eigentlich auch meistens offsite geschlafen, so wie du auch.
Ah, okay. Hast du da irgendeinen Tipp?
Das aktuell mein Tipp, also natürlich auf der 192, ne, gibt's natürlich ohne Ende Deals. Und das ist ja immer auch das, wenn man sagt, kann man auch nach Walt Disney World irgendwie super erschwinglich? Ja, kann man. Also da kann ich auch irgendwie für $80 die Nacht schlafen, ohne dass jetzt irgendwie ich Angst haben muss, dass eine nachts reinkommt und irgendwas in der schlimmsten Gegend ist oder ich da irgendwie ausgeraubt werde. Also da kann man auch ganz normal und ohne Kakerlaken, sage ich mal, auch für $70-$80 die Nacht schlafen. Ja. Und auch da, wenn ich da das gleiche zahle wie in einem Disney-Hotel, habe ich aber das Dreifache auch an Luxus. Ich habe dafür ein paar andere Sachen nicht und ich muss natürlich abends auch aus der Disney-Blase raus, was ja auch immer so ein bisschen, auch ein bisschen hin und hergerissen ist. Klar kann ich abends sagen, hey, ich gehe mir noch mal einen Burger holen. Andererseits, bin ich dann halt wieder rausgerissen. Ne? Ja. So, das sind halt so die Sachen. Aber genau, wenn wir da nach Tipps fragen, wir kommen ja noch, warum man on-site oder off-site schläft, das erzählen wir noch. Aktuell ist mein großer Favorit die ganze Gegend um Flamingo Crossings. Und zwar ist das die Area hinter dem Animal Kingdom. Und da sind 2 Hotels, da kommen wir nachher noch zu. Da sind jetzt 2, 3 Hotels, die wunderschön sind. Da ist jetzt auch ein großer Target. Und das ist eine schöne Ecke, weil da ist nicht so viel los. Ansonsten natürlich ganz klassisch, wo ich auch hin und wieder gern geschlafen habe, auf der anderen Seite des Properties, wenn man von Disney Springs rausfährt, direkt dort in der Area diese ganzen Hotels, die da sind. Dann ist man auch relativ nah an einer meiner Lieblings-Outlet-Malls. Da gibt's auch ganz viele Restaurants und so, wenn man abends dann noch was essen will. Und man ist einfach mal schnell in Disney Springs. Also die Ecke mag ich auch sehr. Aber ansonsten alles, was an der 192 ist, Ist auch eine tolle Sache.
Ja, ihr merkt schon, das Hotelangebot ist sehr groß rund um Walt Disney World in Orlando. Also ich glaube, da kann man sich total verlieren, wenn man da ein bisschen recherchiert und guckt und denkt sich, okay, vor allem von bestimmten Ketten halt gefühlt 5, 6 verschiedene Ableger in 6 verschiedenen Gegenden. Also das ist wirklich, ihr habt da mega viel Auswahl. Aber das macht's auch so gut. Und wie du, Jens, auch schon richtigerweise gesagt hast, das macht's aber auch erschwinglich. Jetzt von erschwinglich zu eher zum Thema Disney Bubble. Und das hattest du jetzt auch gerade schon genannt. Deswegen war das jetzt eine perfekte Überleitung zu den nächsten Fragen oder zu der Frage. Und das ist wirklich eine Gretchenfrage, sage ich jetzt mal. Nämlich, jeder, der eine Disney-Reise macht, stellt sich früher oder später diese Frage. Egal, ob in Walt Disney World oder in Disneyland Paris. Und zwar, Disney Hotel, ja oder nein? Und da hat Blobby zum Beispiel gefragt, muss es deiner Meinung nach ein Disney Hotel sein? Was geht bei einer anderen Unterkunft verloren? Dasselbe von der Lizzie, sollte man eher ein Disney Hotel buchen oder lieber nicht? Auch Lauras kleine Reise, lohnt es sich dort zu schlafen? Zimtsterne und Funkefarben fragt sich auch, lohnt sich das überhaupt genauso wie Mackie Mac? Ja, ihr kennt's. Also es ist wirklich eine Frage, die muss man für sich beantworten, ob man das möchte. Und ich bin ehrlich, die Frage nach dem Disney Hotel und Walt Disney World, die ließ ich vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen einfacher beantworten, weil ich finde, die Vorteile und Angebote hier, die waren vor ein paar Jahren noch ein bisschen besser. Ne? Also man hatte da damals noch den kostenlosen Bus Shuttle, ne, den Magical Express vom Flughafen in Orlando zum Disney Hotel, aber auch wieder zurück, komplett inklusive. Man hatte die Extra Magic Hours, ich betone Hours pro Park, die aber ehrlicherweise tatsächlich zum Schluss in den letzten Jahren auch nicht mehr ganz so viel gebracht haben. Im Gegenteil, wenn man schlau war, hat man die Parks sogar eher gemieden, die Extra Magic Hours an den jeweiligen Tagen drin hatte, weil die waren dann meistens immer ein bisschen voller. Und man könnte früher ja noch die Fastpässe, ach Gott, Fastpässe, da war doch noch was. Schöne Zeit. Ach Gott, ich bin immer noch ein bisschen traurig. Man konnte die Fastpässe 60 Tage statt 30 Tage vorher buchen. So, das hat sich mega gelohnt. Hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und deswegen die Frage, lohnt sich ein Disney Hotel überhaupt aktuell? Ich sage, je nach Geldbeutel und Reisebudget kann sich das tatsächlich immer noch lohnen, trotz der Abstriche, weil ihr übernachtet on property. Das heißt, direkt auf dem Gelände von Walt Disney World. Und eure Wege sind daher verhältnismäßig oftmals kürzer. Ihr könnt die Busse nehmen, ihr könnt den Skyliner nehmen, wenn ihr zum Beispiel dort in der Nähe seid. Ihr könnt die Monorails bequem nutzen und das ist alles super easy. Dann habt ihr natürlich ein Disney Hotel und die schönen Anlagen. Dann habt ihr Disney Shops im Hotel. Ihr habt die Food Courts und Restaurants, wo ihr auch morgens zum Beispiel schon Disney und Mickey Waffles bekommt. Und ihr habt natürlich auch dieses ganze Disney-Flair, was Disney World eben ausmacht. Und das ist halt diese Bubble, Jens, die du auch gerade schon angesprochen hast, ne? Das ist immer, das fand ich damals auch immer schon so geil in Disney World. Du bist am Flughafen angekommen, du hast dich in den Bus gehockt und du warst eigentlich dann quasi schon drin, so. Du warst dann in den Fängen von Walt Disney World und bist dann x Tage nicht mehr rausgekommen, ne? Also eine Woche oder zwei, je nachdem, wie lange ihr bleibt. Und das macht auch so ein bisschen dieses Konzept von Walt Disney World aus, dass man theoretisch in so einer Bubble sein kann, wo alles völlig scheißegal ist, wo alle Probleme weg sind, sondern nur du zählst und was mache ich als nächstes, was esse ich zu Mittag und das sind die einzigen Probleme, die man einfach hat. Und genau dieses Feeling ist es, wo ich sage, ach, das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man dann eher ein Disney-Hotel eben nimmt, weil ihr eben so viele, ja, besondere Sachen um euch herum habt. Und das ist halt dieses ganz spezielle Feeling. Und ich war 2001 und 2012 Offsite, meine zwei ersten Orlando-Besuche. Und dann war ich 2015 zum allerersten Mal in einem Disney-Hotel in Port Orleans. Und ich muss sagen, es war ein Unterschied. Es war ein riesen Unterschied von der Experience her. Es war ein Unterschied vom Erlebnis her. Und ich muss sagen, ich denke bis heute noch an mein erstes Disney-Hotel. Ich habe Port Orleans immer noch so präsent in meinen Gedanken, weil das wirklich was ist. Das hat mich wirklich von Sekunde 1 an gecatcht. Und deswegen, ich würde schon, wenn möglich, immer ein Disney-Hotel nehmen. Aber ich bin ehrlich, es ist natürlich auch ganz arg budgetabhängig, je nachdem, ob ihr euch das leisten möchtet und könnt. Ja.
Ja, ich gebe dir absolut recht. Früher war es auf jeden Fall einfacher. Also das war klarer. Es wurde viel zusammengestrichen. Und jetzt muss man wirklich gucken, sind diese Perks noch wirklich das, was einen jetzt so wirklich catcht und hinterm Ofen hervorlockt. Also natürlich ist es toll, rund um die Uhr in der Magie zu sein. Du machst den Fernseher an, da läuft dieses Resort-TV. Früher war das so, da war es war wie so ein Reisebericht und du hast alle Attraktionen gezeigt bekommen und so. Das lief so im Loop und das habe ich mir stundenlang angeguckt. Jetzt läuft, und das könnt ihr im Übrigen auch, wenn ihr mal auf YouTube Resort-TV eingebt, da laden Leute, filmen das einfach stundenlang oder filmen es irgendwie ab und du kannst dir das einfach angucken und im Hintergrund laufen lassen.
Must-do-Disney, bitte gib mal ein Must-do-Disney.
Ja.
Ja, ne, what goes up must come down, wie oft ich diesen Satz gehört habe, wenn ich nebenher mich fertig gemacht habe. Es ist wirklich krass. Ja, da kommen Erinnerungen hoch jetzt.
Oder? Ja, und das ist wirklich so diese Magie schon morgens irgendwie, das ist einfach so schön. Und gerade so am Anreisetag, wenn du jetzt nicht in den Park gehst, ne, das ist ja so am ersten Tag, wenn du fliegst von Deutschland rüber, dann landest du irgendwann nachmittags um 4, 5 Uhr und dann ne, bist du so irgendwie im Hotel und wenn du dann schon im Disney-Hotel bist und dann guckst du schon mal die Fernsehprogramme und wirst voll eingestimmt und das ist so toll, die kleinen Disney-Feinheiten, überall Hidden Mickeys und das ist schon schön, auch nach einem Tag im Park, ne, und was auch für mich ein schöner Perk war die ganze Zeit, als Magic Bands noch relevanter waren, bevor man es alles im Handy machen konnte, war, dass du zum Beispiel nur mit dem Magic Band in den Parks zahlen konntest, wenn du auch in einem Disney Hotel geschlafen hast, weil du auch nur dann deine Kreditkarte hinterlegen konntest. Und dann konntest du wirklich alles Portemonnaie weglassen und wirklich mit dem Magic Band komplett durch die Parks oder Disney Springs laufen. Du kannst dir die Einkäufe ins Hotel liefern lassen. Du hast frühere Einlasszeiten mittlerweile in allen Parks, aber dafür nur noch eine halbe Stunde. Und du hast Disney Transportation natürlich, aber auch das hat in den letzten Jahren sehr stark abgenommen an Relevanz verloren, finde ich. Also natürlich ist es hauptsächlich der Bustransfer. Abgesehen davon, dass die Busse viel zu kalt sind.
Oh ja.
Das ist wirklich, also das ist so schlimm manchmal. Ich habe immer sofort das Gefühl, ich bin erkältet, wenn ich da nur eingestiegen bin.
Kühlschrank, ne?
Also wirklich irre, ne? Du kommst irgendwie aus 40 Grad im Schatten und da sind irgendwie minus 40 Grad. Und das ist, also da, und eben die Busse sind eben, ja, da wurde auch natürlich so ein bisschen zusammengespart. Die Busse fahren, ne, die Frequenzen sind eben verringert und teilweise sitzt man dann 20 Minuten an so einem Busstopp rum und wartet. Muss man auch mal überlegen, das war früher auf jeden Fall auch schneller und besser. Also das sind alles Dinge, das muss man sich überlegen, gerade bei den Value Hotels. Ne? Und ich bin dann ehrlich, ich sitze dann lieber nach einem Park im eigenen Auto, vor allem wenn man zum Parkplatz hat, man auch nochmal einen kleinen Ride, nämlich mit diesen kleinen Shuttles, die Parkplätze abfahren, das macht ja auch mega Spaß. Und vor allem muss man nicht so weit laufen, man wird zu seinem Auto ja mehr oder weniger gefahren oder in einem Uber zum Beispiel, als sehr lange auf einen weit entfernten, überfüllten und viel zu kalten Bus zu warten. Dann hattest du früher noch den Vorteil, wenn du in einem Disney-Hotel geschlafen hast, konntest du dafür auch kostenlos mit dem Auto in den Parks parken. Das kannst du jetzt immer noch, aber dafür kostet das Parken pro Nacht in den Disney-Hotels auch schon fast so viel, wie in den Parks zu parken, ja, was sich dann auch nicht mehr so wirklich lohnt. Und das sind alles so Dinge, ja, also da ist sehr viel weggefallen. Und dann denke ich mir, wenn ich sowieso im eigenen Auto sitze nach dem Park, ja, dann ist eigentlich auch fast egal, ob ich zu einem Disney-Hotel fahre oder irgendwie auch off-property. Ich meine, wenn ich natürlich mit dem Monorail zu meinem Hotel komme oder mit dem Skyliner oder mit dem Friendship oder was auch immer, ne, wirklich so diese schöne Disney-Transportation nutzen kann, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt das nur mit dem Bus meine einzige Transportmöglichkeit ist, wie es in den Value-Hotels zum Beispiel ist, ja, dann setze ich mich, wenn ich eh im Auto sitze, fahre ich lieber irgendwie raus und kann doch zu Wendy's, Taco Bell und Co. irgendwie fahren abends oder kann shoppen fahren oder einkaufen, um mir am nächsten Tag irgendwie Brote zu schmieren. Weil auch da bin ich ehrlich, klar, wenn ich alleine bin, esse ich auch gerne ganz viel in den Parks. Wenn ich die Familie dabei habe und muss das immer für 4 Personen bezahlen, nehme ich schon auch mal Sandwiches mit. Dann muss man auch einkaufen und so. Und also deswegen, das muss man halt eben so ein bisschen abwägen. Es ist leider wirklich ein bisschen sehr zurückgefahren worden. Und ja, man kann natürlich auch sich DVC-Punkte mieten im Übrigen. Da weise ich nochmal auf die DVC-Folge. Das ist aber auch ein Tipp, wenn man mal sagt, man möchte in einem der teureren Hotels schlafen, aber nicht vielleicht ganz diese Preise bezahlen. Es gibt auch Möglichkeiten, sich in die DVC-Hotels einzubuchen, auch als Nicht-Timeshare-Käufer, sondern man kann diese Punkte auch irgendwie mieten. Da gibt es auch verschiedene Seiten, wo das geht. Das vielleicht noch so als kleine Mischung irgendwie so dieser Varianten.
Wobei man dazu sagen muss, weil du gesagt hast, Value Resource und Busse, stopp. Pop Century zum Beispiel und das Art of Animation, Stimmt. Die haben beide den Skyliner. Und deswegen würde ich da zum Beispiel sagen, hey, do it. weil das ist wirklich die beste Art zu reisen. Jens, wir haben schon in deinem Podcast schon super viel geschwärmt und ich glaube auch in den letzten Folgen schon, wie toll doch der Skyliner ist. Und da würde ich tatsächlich auch eine Ausnahme machen. Also deswegen, guckt euch mal die Hotels an, guckt euch an, wie viel das kostet, guckt euch an, wie was für ein Budget habt und ich glaube, dann lässt sich viel, viel einfacher entscheiden, ob es ein Disney-Hotel sein muss oder eben nicht, ne?
Wobei ich die letzten beiden schon fast deswegen auch gar nicht mehr so wirklich als Value-Hotels im Blick habe. Ne? Ich glaube, die werden auch über kurz oder lang auch dann entsprechend teurer werden, gehe ich fest von aus, ne? Weil die diese Transportmöglichkeit haben. Aber es stimmt, die sind per Definition immer noch Value-Hotels, hast du vollkommen recht. Ich meine damit natürlich per se immer dann direkt mal die All-Star-Hotels.
Ja, aber genau das ist ja das Interessante. Da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil wir haben diese drei Kategorien, Value, Moderate und Deluxe. Und in den Kategorien gibt es auch mega große Unterschiede, die sich dann mega auch auf den Preis auswirken. Ne? Also das Art of Animation zum Beispiel hat auch noch so größere Suiten. Je größer die Zimmer, desto teurer ist es. Und deswegen ist es zum Beispiel eins der teuersten Value Resorts, während die All-Stars eher super günstig sind, weil die auch nicht so gut gelegen sind, wie zum Beispiel das Pop Century oder das Art of Animation. Und man braucht ein bisschen länger, um von A nach B zu kommen. Auch das schlägt sich wieder auf den Preis nieder. Also deswegen guckt euch das alles mal an, überlegt euch das und ob das wirklich das Richtige für euch ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in vielen Fällen tatsächlich ja auch sich lohnt, eventuell ein Disney-Hotel zu nehmen. Und da kommt tatsächlich auch schon die nächste Frage von Blobby nochmals. Wenn Walt Disney World nur ein Teil der Florida-Reise ist, würdet ihr trotzdem ein Disney-Hotel empfehlen? Ja, wieso nicht? Vielleicht sogar noch mehr, weil ihr hier vielleicht weniger Zeit habt, ne? Also Florida-Reise, 2-3 Wochen mit dem Auto und keine Ahnung, macht Sanibel, Key West, weiß der Kuckuck was. Und dann habt ihr vielleicht nur 3 Tage, 4 Tage in Walt Disney World und da habt ihr nicht so viel Zeit, ne? Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Und ich finde, egal in welchem Kontext ihr Walt Disney World besucht, ob ihr jetzt eine Rundreise macht, ob ihr jetzt nur wegen Walt Disney World hinfliegt oder eine große Freizeitparkreise macht, ne? Es kommt viel mehr drauf an, was ihr eben für ein Budget habt, ob ihr diese Disney-Bubble wollt und wie wichtig das einfach für euch ist. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sich lohnt, gerade wenn man nur so kurz da ist, ja.
Ja, du kannst Gedanken lesen, das ist exakt meine Antwort. Also es ist so, und gerade, ne, wenn man jetzt sagt, weil klar ist, und wir kommen noch zu dem Thema Budget, ist natürlich eine Walt Disney World Reise jetzt nicht günstig. Ich weiß, du siehst das genauso, preis-leistungsmäßig, wenn ich es auch mit Paris vergleiche, finde ich, bekomme ich sogar noch mehr. Es wird natürlich das teurer, stimmt, weil ich muss noch nach Florida fliegen und das Ganze drumherum, aber an sich die Parks und so, das ist schon noch alles okay vom Preis, aber wenn man natürlich eine Woche oder zwei da ist, dann kommt da einiges zusammen, aber gerade wenn man nur ein paar Tage da ist, dann ist es ja auch nicht so wild, sich vielleicht mal für 2-3 Nächte auch mal ein Moderate oder vielleicht sogar ein Deluxe zu buchen und dann wirklich voll einzutauchen. Das ist vielleicht dann eben erschwinglicher, als wenn man sagt, okay, für 2 Wochen oder auch für 1 Woche würde ich jetzt die Preise nicht zahlen für die Hotels. Vielleicht gerade dann kurz, aber dafür intensiv, wobei wir schon immer sagen würden, also 4 Tage braucht man schon mindestens. Was man übrigens aktuell noch in die Waagschale werfen muss, sind natürlich die horrenden Mietwagenpreise. Also je nachdem, ich hoffe, gönne euch und uns, dass wenn ihr die Sendung irgendwann vielleicht hier in ein paar Monaten hört, dass sich das alles wieder reguliert hat. Aber aktuell bei Preisen um die irgendwie $100 den Tag, wenn es reicht, für einen Mietwagen, kann es natürlich auch sinnvoll sein zu sagen, komm, ich gebe den Mietwagen einfach da ab. Also das Magic Kingdom, also das Ticket and Transportation Center, hat am Ende des Parkplatzes auch eine eigene Mietwagenstation, wo man einen Mietwagen abgeben wieder holen kann. Und dann vielleicht sagen, naja, ich spare mir irgendwie $400 Mietwagen und die investiere ich lieber in ein schönes Disney-Hotel und bleib dafür on property und muss nirgendwo hinfahren. Ja, das kann ja auch aufgrund der hohen Mietwagenpreise irgendwie so ein bisschen ein Faktor sein.
Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu oder in der nächsten Folge. Ich weiß es gerade nicht so genau, aber das Thema Mietwagen kam nämlich bei euch auch auf und ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer ein. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich will man dann auch sparen. Die Preise gehen gefühlt gerade überall nach oben und dann überlegt man sich natürlich, wo man die Abstriche macht und wieso nicht dann in ein Disney-Hotel investieren und sich einfach denken, hey, gönn dir. Na, also wenn man 10 Tage geht, dann muss man natürlich gucken, okay, was ist denn günstig? Da kann man sich vielleicht jetzt nicht das Contemporary für 10 Tage leisten. Nee. Definitiv nicht. Ich glaube, man hat vielleicht im Lotto gewonnen, dann geht das. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, schaut, dass ihr euch was gönnt. Je kürzer ihr da seid, desto mehr könnt ihr euch vielleicht auch was gönnen. Das ist relativ schön. Jens, du hast es gerade schon gesagt. Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist eins meiner Lieblingsworte, wenn es um Reisen geht tatsächlich, ja. Weil ich bin immer auf der Suche, und vielleicht du auch, nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ihr offensichtlich auch, weil diese Frage kam sehr, sehr oft. Coco Lafleur hat zum Beispiel gefragt, in welches Hotel sollte man gehen, auch in puncto Preis-Leistung? Neo Atlas fragt, welches ist das beste Hotel Preis-Leistung? Und auch Jule H20 oder H20, ich weiß es nicht, beste Preis-Leistungsmöglichkeit, auch Anbindung an die Parks. Ah, ja, Preis-Leistung, ich finde, das ist so ein bisschen Auslegungssache, je nachdem, was man denn will. Und Jens, du hast es gerade schon angesprochen, oder wir hatten ja gerade schon so ein bisschen diesen Gedankengang, dass innerhalb dieser Disney-Hotel-Kategorien, da gibt es auch preisliche Unterschiede, ne? Also nicht jedes Moderate kostet gleich, sondern es gibt zum Beispiel auch in den Moderate-Kategorien ein günstigeres und ein teureres Hotel. Und so kann zum Beispiel jetzt bei den Deluxe-Hotels die Animal Kingdom Lodge ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben, weil nämlich die Lodge von allen Deluxe-Resorts eins der günstigsten Hotels ist. Und da könnte man sagen, okay, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das jetzt unter den Deluxe das Beste. Und genau dasselbe kann man auch auf die Moderates übertragen. Da hast du zum Beispiel das Coronado Springs als günstigstes Moderate Resort. Oder auch bei den Values, da sind die All-Stars Sports zum Beispiel, ist eins der günstigsten. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen individuell. Was ist für mich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Was kriege ich da irgendwie gut mit? Und ich glaube, deswegen gibt es immer in jedem Bereich ein Hotel, wo man wirklich sagen kann, oh, das ist jetzt für mich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich glaube, das muss man dann immer so für sich ein bisschen beurteilen und dann ein bisschen schauen, okay, wann will ich denn gehen? Im Sommer, ah, okay, ich habe die und die Preise. Hat das für mich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis von dem, was mir geboten wird? Und dann kann man dementsprechend auch entscheiden, ja.
Ja, bei mir wäre es aktuell wirklich klar das Pop Century gerade wegen des Skyliner Access, weil, ne, also in Value mit einem Skyliner Access ist natürlich Gold wert, und weil Skyliner auch so toll ist. Und Castles Out of Animation auch als Value. Allerdings muss ich da sagen, die haben ja mehr oder weniger hauptsächlich auf die Familiensuiten umgestellt. Die anderen Zimmer lohnen sich wirklich kaum. Und die Familiensuiten sind dann auch wieder mega teuer. Also da zahlst du auch wieder $350 die Nacht oder so, ne? Für eine Cars Suite. Deswegen, ja, dann kann ich auch in den Moderate gehen. Und deswegen würde ich schon fast sagen, wirklich das Pop Century. Obwohl man sich jetzt auch die All-Star Resorts anschauen muss, weil ich glaube, es war das All-Star Movies, was als erstes ja jetzt auch die Zimmer renoviert hat.
Ja.
Und die sehen richtig schick aus. Da können wir im Übrigen dankbar sein, dass es Universal gibt, die auch gerade zeigen, wie man sehr gute Valley Resorts baut. Und ich glaube, dass da Disney ein bisschen die in ihrem Nacken spürt, weil so wie du es sagst, auch andere sagen, naja, komm, dann wohne ich lieber hier im Endless Summer Resort oder so. Und fahr dann trotzdem nach Disney runter, wobei es furchtbar ist, die I-4 morgens fahren zu müssen, weil immer Staus. Aber wenn einen das nicht stört oder man so früh fährt, hat man ein viel besseres aktuell Value Resort. Und ich glaube, das merkt Disney und ist jetzt auch dran. Und die frisch renovierten Zimmer sehen wirklich toll aus. Und dann sage ich auch wieder, okay, dann kann man auch wirklich in den Value Resorts, also in den All-Star Resorts gut wohnen. Aktuell finde ich es für die Zimmer, die teilweise sehr abgewohnt sind, zu teuer. Und deswegen ist klar, Pop Century einfach mit dem Skyliner. Aber es kommt echt auf die Vorlieben an. Vielleicht sagt auch einer, hey, Animal Kingdom Lodge ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, weil für das Geld kann ich aus meinem Balkon, kann ich sonst nirgendwo Tiere sehen nachts, wenn ich auf dem Balkon bin. Da müsste ich vielleicht nach Namibia fliegen und das ist wieder teurer. Und deswegen lohnt sich die Animal Kingdom Lodge. Keine Ahnung. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell.
Absolut. Hast du sehr schön gesagt, und bei Pop Century bin ich völlig bei dir, weil das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Egal wie hoch jetzt die Preise steigen, aber ich finde, das ist immer noch so, das kann man sich leisten. Das geht, finde ich. Ja, Möppis Co-Pilot fragt, wie viel Zeit sollte man für den Transport vom Hotel zum Park einplanen? Na, da lacht der Jens schon hier, ne? Also ich würde mal sagen, natürlich sollte man immer eine gewisse Zeit einplanen, aber das kommt ganz drauf an, wo ihr übernachtet, also in welchem Disney Hotel Resort und welche Übernachtungsmöglichkeiten, sage ich schon, welche Transportmöglichkeiten ihr dort habt, weil diese Lage ist tatsächlich nicht so ganz unwichtig. Ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal mich richtig intensiv in die Walt Disney World Reiseplanung eingelesen habe. So, das war, glaube ich, so um 2010, 2011, jetzt auch schon, glaube ich, 11 Jahre her oder so. Und da war übrigens, kann ich ganz, ganz groß empfehlen, ein große Hilfe, die Unofficial Guides. Immer so weiß-rotes Cover kommen raus jedes neue Jahr, haben 800 Seiten, das ist wie so ein richtiger Katalog, so eine halbe Bibel mit so ganz dünnen Seiten, total schräg, aber da steht so viel drin und das hat mir echt viel geholfen und vor allem ja auch dieses Thema nahegebracht. Hey, du musst jetzt nicht nur gucken, ob dir das vom Thema her gefällt, das Disney-Hotel, und ob es in deinen Geldbeutel irgendwie oder zu deinem Budget passt, sondern du musst auch schauen, dass du dir ein gutes Hotel-Resort von der Lage her aussuchst, weil das nämlich ganz schön viel Einfluss hat, wenn du zum Beispiel keinen Mietwagen hast und du jetzt zum Beispiel auf die Busse dort angewiesen bist, wie ich zum Beispiel. Ich nehme mir keinen Mietwagen in den USA, fahre eigentlich dort nicht und bin deswegen auf die Busse angewiesen. Und da ist es so, dass tatsächlich das Port Orleans eine super Lage hat und das ist auch eines der Gründe gewesen, warum ich mir das ausgesucht habe, weil in alle Richtungen, es liegt so ein bisschen mittig, du fährst nicht so lange ins Magic Kingdom, du fährst auch nicht so lange ins Animal Kingdom, du bist im Schnitt irgendwie bei allen so zwischen 10, zum Beispiel Hollywood Studios oder Epcot, bis 20 Minuten Animal Kingdom oder eben Magic Kingdom dabei. Und das fand ich tatsächlich echt gut und auch die Busfrequenz war tatsächlich relativ super. Es gibt aber auch Hotels, die super nah liegen, ne? Wie zum Beispiel an der Seven Seas Lagoon, die ganzen Deluxe Resorts, wie zum Beispiel Contemporary, liegt dann super nah am Magic Kingdom. Oder die Animal Kingdom Lodge, ihr hört es ja schon am Namen, liegt direkt um die Ecke von Animal Kingdom. So, aber wenn die natürlich in der letzten Ecke des Resorts sind, dann brauchst du natürlich umso länger ins Magic Kingdom, ne? Und dann bist du vielleicht teilweise 25, 30 Minuten unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ihr Disneyland Paris kennt und tatsächlich die Umgebung von Val d'Europe und dann euch mal überlegt, ich sitze so 20, 30 Minuten im Bus zum nächsten Freizeitpark. Also, du lachst, Jens. Es ist schon ein bisschen weird, wenn man das noch nicht so gesehen und erlebt hat, dieses Konzept. Aber das ist halt wirklich, wirklich krass. Also da braucht man schon deutlich länger. Und je nach Verkehrslage, weil es kann dort genauso Staus haben und Unfälle. Und je nach Wartezeiten und Busfahrplan und Taktung kann halt dieses eine Hotel besser sein als das andere. Also wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr da braucht, das steht zum Beispiel wirklich in diesem Unofficial Guide. Das ist der Guide zum Beispiel auch von Touring Plans. Ich bin mir sicher, auf Touring Plans kriegt ihr ebenfalls die Information. Und dann würde ich vorher einfach wirklich mal reingucken, okay, ich habe mir jetzt das Caribbean Beach mal ausgesucht. Ist das eigentlich gut? Wie lange brauche ich denn eigentlich von A nach B in alle Parks? Und das gibt einem schon mal ein gutes Gefühl, wie lange man ungefähr mit den Bussen braucht. Aber man braucht schon länger, ja.
Ja, man unterschätzt das auch, selbst wenn man dort ist, relativ häufig. Ich kenne das auch, dass man morgens dann, es geht ja, also jemand wie ich, der möglichst als Erster im Park sein will, irgendwie, und es ist ja immer gut, morgens früh da zu sein, dass man die ein oder andere Attraktion schon fahren kann, wenn noch nicht so ein großer Andrang ist. Und dann muss man schon echt, teilweise wirklich früh aus dem Hotel raus, auch wenn man in einem Disney-Hotel ist. Weil wenn man dann die Busse nimmt, bis man dann zum Bus gelaufen ist, der fährt, wie du schon sagst, teilweise 20 Minuten. Wenn ich jetzt beim Animal Kingdom oder die All-Star Resorts sind auch relativ weit weg, wenn ich dann ins Magic Kingdom will, ja, da muss ich Zeit einplanen, weil dann fahre ich locker auch mal Viertelstunde, 20 Minuten mit den Bussen, dann bin ich erst im Transportation Ticket Center, dann muss ich ja nochmal umsteigen in den nächsten Bus, Monorail oder Schiff, dann fahre ich darüber und bis ich dann da bin ich aber bestimmt mal locker eine Dreiviertelstunde, vielleicht sogar Stunde unterwegs von meinem Hotelzimmer bis im Park. Und wenn du dann, bis du dann mal alle irgendwie auf Trab gebracht hast morgen und so alle fertig sind, denkst du, ja, okay, komm, eine halbe Stunde macht der Park auf und bis du dann da bist, sind irgendwie schon 5000 Leute vor dir drin.
Also ja, das, genau, ja, genau. Deswegen guckt euch immer an, welches Hotel ihr nehmt. Wie gesagt, Port Orleans kann ich super empfehlen, weil da war ich in weniger als 10 Minuten sowohl in Epcot als auch in Disney Hollywood Studios. Mhm. Und das liegt gefühlt um die Ecke. Das ist richtig, richtig praktisch.
Wo das auch gut funktioniert ist, und deswegen genau was du sagst, einfach mal gucken, auch in welchem Park ist man am häufigsten. Ne? Also ich bin jetzt jemand, wer meine Sendung hört, weiß das, sehr gerne auch mal in Epcot und relativ häufig.
Ach was.
Und deswegen ist natürlich gerade so Jagd und Beach Club vielleicht etwas, ne, wo du sagst, du hast abends noch den Boardwalk und kannst da wunderbar noch ein Eis essen oder da noch rumhängen und du kannst da, du bist in 5 Minuten zu Fuß im International Gateway Eingang von von Epcot. Du kannst aber auch zu Fuß rüber in die Hollywood-Studios laufen oder joggen oder nimmst ein Friendship oder so. Also ne, wenn du sagst, du bist eher in den Studios und in Epcot unterwegs, ist zum Beispiel alles, was am Boardwalk ist, auch eine super Option für dich. Ne? Wenn du sagst, du bist eher im Magic Kingdom, dann mal gucken nach den Monorail-Hotels. Und wenn du primär im Animal Kingdom sein willst, dann ist die Animal Kingdom Lodge sehr, sehr gut, aber vielleicht auch die All-Stars. Ja, also ganz klar. Und im Übrigen, was jetzt auch wieder seine Arbeit aufnimmt, sind die Minivans. Das war ja ein Service, da hat ja Disney zusammen mit Lyft, dem, sag ich mal, Uber-Konkurrenten, einen eigenen Rideshare-Service aufgemacht. Und diese Minivans, das sind nicht nur Minivans, sondern die haben auch, die sehen auch aus wie Minis, nämlich mit Polka-Dots. Und die fahren auch nochmal schneller von A nach B und können auch nochmal ein bisschen näher an die Parks ran teilweise. Und die sind auch wohl eine sehr, sehr gute Alternative, vor allem wenn man auch ein bisschen gethemed fahren will und jetzt nicht auf den Bus warten will, kann man die auch rufen und es läuft Disney-Musik drin und man sitzt halt in so einer übergroßen Minnie-Maus aussehendem Minivan.
Gibt es nicht sogar Drinks, ein paar Snacks? Ich meine ja, ne?
Das glaube auch, genau, ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine schicke Sache.
Auf jeden Fall. Müssten wir vielleicht mal zusammen ausprobieren.
Oh, ja, das sollten wir tun. Wenn wir mal dort sind, dann machen wir es auf jeden Fall. Ich bin auch noch keinem gefahren. Ich kenne die auch nur, sage ich mal, von Hörensagen. Die gibt's ja auch noch nicht so lange und während der Pandemie gab es sie jetzt erstmal wieder nicht und jetzt sind sie wieder in Betrieb genommen worden. Aber ich kenne Leute, die sie gefahren sind und die waren relativ begeistert.
Ja, und vor allem, das sind ja auch Cast-Member, die da fahren, das muss man auch noch dazu sagen, genau. Die es einem super viel erzählen können, die teilweise schon Jahre über in Walt Disney World zum Beispiel gearbeitet haben und dann auch dementsprechend den ein oder anderen super Pro-Tipp oder Geheim-Fact auf Lager haben, das habe ich auch schon gehört, ziemlich cool.
Und eben hat auch mit viel Parkliebe um die Ecke kommen und einen schön einstimmen können in so einen wunderschönen Parktag.
Okay, Jens, das müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal auch mal ausprobieren. Ja. Ich merke schon, jetzt bin ich gerade schon ein bisschen angefixt. Ja, sehr gut. Ja, wenn man natürlich auch jetzt an Florida denkt und USA, fragt man sich als Deutscher oder eben Europäer, wie ist das da mit den Kategorien im Vergleich zu deutschen Verhältnissen? Ist es vergleichbar? Ist es schlechter? Und genau diese Frage hat uns Annika JH4 gestellt. Und ganz ehrlich, Jens, ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Aber ich habe das Gefühl, US-Hotels habe ich sogar besser empfunden als oftmals der Standard, den wir hier in Deutschland haben. Also gerade auch bei den Offsites, weil da bekommt man wirklich einen guten Komfort. Und ich hatte schon, gerade bei diesen Stay Sky Suites, von denen ich vorhin gesprochen hatte, das ist 2-2,5 Sterne Hotels. So, da hast du natürlich bestimmte Bilder als Deutsche und Europäerin im Kopf, ne? Und da kriegst du
Gani Hotel oder so.
Ja, ganz genau. Es ist so ein bisschen so ganz leicht abgeranzt, ne? So, Einrichtungen so aus den 90ern, Mitte, Ende 90er mit so ganz gelben Laken und so. Ja, ich höre schon auf.
Das ist ein fieses Hotel im Kopf.
Ich auch, schon die ganze Zeit. Ja. Aber genau, du hast halt einfach so ein Bild im Kopf. Und ich dachte mir nur so, ach ja gut, die Hotelbilder sehen ja jetzt ganz nett aus. So schlecht kann es jetzt gar nicht sein mit 2,5 Sternen. Man hat halt dieses Bild im Kopf, geht dahin und du bist einfach wirklich baff, was du für 2,5 Sterne und diesen Preis da schon bekommst. Da kriegst du teilweise eine 40 Quadratmeter Suite mit eigenem Schlafzimmer, mit Küche, vollwertige Küche, wo du dann kochen kannst, mit einem kompletten Wohnbereich, 2 Fernsehern, mehreren Betten und da kannst du theoretisch dich sogar schon fast zu 6 einmieten. Es ist völlig verrückt und das ist wirklich in einer guten Qualität, gute Größe. Ich muss sagen, ich habe in keinem Hotel in den USA bislang eine schlechte Erfahrung gemacht. Im Gegenteil. Und ich muss sagen, zu dem Preis, da würdest du hierfür nur ein Ibis bekommen oder ein Motel One. Und ihr kennt die Zimmer, vor allem im Motel One. Die können zum Teil echt klein sein. Ja, die sind schön, aber die sind auch klein. Aber das liegt halt auch an den Amerikanerinnen und Amerikanern, die einfach Komfort lieben, ne? Und das merkt man in den Hotels, in den Einrichtungen und so. Aber das kommt halt auch immer aufs Hotel an. Aber das kennen wir auch von hier in Europa. 3 Sterne sind nicht immer 3 Sterne, ne? Also 3 Sterne in Spanien sind andere 3 Sterne als bei uns. Und da gibt's halt große Unterschiede. Deswegen guckt vorab, recherchiert vorab bei TripAdvisor etc., schaut, ob das Hotel auch wirklich das hält, was es verspricht. Ich würde aber behaupten, in den USA, dass es schon irgendwie ziemlich, ziemlich gut ist, was man da kriegt in den meisten Fällen. Ja,
also auf jeden Fall, man sollte natürlich immer schauen, dass es ein Hotel ist und kein Motel.
Oh ja.
Also ich persönlich, ich habe auch schon in Motels geschlafen. Ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe schon in Motels geschlafen. Da habe ich mit Kleidung auf der Überdecke gelegen.
Oh
irgendwie
nein.
Irgendwie Blutflecken noch
um
auf
Gottes
dem Laken
Willen,
waren.
Kette, welches Hotel?
Oh Gott, das war irgendwo bei irgendeinem Roadtrip, keine Ahnung was, für $40 irgendwo.
Motel 6.
Irgendein, oh yeah. oder eins, was früher mal ein Motel 6 war, aber die Lizenz verloren hat und irgendwie einen eigenen Namen hat, aber das ist so überklebt, das alte Schild und so ein Ding, ja.
Fies.
Und ich hatte auch schon Kakerlaken im Zimmer, also ganz, aber ich sag mal, deswegen, ne, klar, man kann auch komplett daneben liegen und es gibt auch, wenn ich die 192, wenn ich wirklich nach Kissimmee rein, also je weiter ich ins echte Kissimmee reinkomme, umso weniger schön wird auch die Gegend. Ne? Also wenn wir gerade auch bei schlechten Hotels sind, dann sind die Zimmer vielleicht okay, aber ich würde nicht unbedingt draußen rumlaufen. So. Und das ist schon, da muss man schon ein bisschen aufpassen und deswegen also ganz jetzt ein oder zwei Sterne, aber wie gesagt, ich gebe dir recht, also in den normalen und je näher man an Disney rankommt und so, und ich habe in den allermeisten Fällen waren die Hotels echt gut und diese wirklich schäbigen, abgeranzten Dinger findest du ja gar nicht wirklich, weil du guckst ja eh über Reiseportale und man vergleicht ja eh und man guckt ja, glaube ich, jetzt weniger auf Sterne, sondern man guckt ja auf Booking, auf Holiday Check, was auch immer es so alles gibt. Und da sieht man ja auch Bilder und alles, ne? Und klar, das ist nicht immer alles so echt, aber da, glaube ich, kann man nicht so wirklich brutal auf irgendwas reinfallen. Aber ich gebe dir recht, selbst die günstigen, und das meinte ich ja vorhin, selbst wenn du für $50 oder für $60 die Nacht was auf der 192 holst, das ist immer noch besser als für manchen Hotels, in denen ich hier auch schon mal dienstlich irgendwie für 150 Euro die Nacht geschlafen habe. Weil was du auf jeden Fall nie hast, ist wie teilweise in Deutschland, wenn du jetzt ein Einzelzimmer hast, so ein schmales Ein-Personen-Bett oder so.
Oh,
ja.
Ja.
Du hast auf jeden Fall immer irgendwie ein Queen-Size-Bett und du hast immer irgendwie einen Fernseher und keine Ahnung, meistens sogar ein Pool, selbst bei den günstigsten Hotels, der ist dann zwar nicht immer schön und liegt irgendwie an der Straße und so, aber du hast wenigstens einen.
Ist im Schatten.
Genau. Und ja. Und also das deswegen, ich finde immer, schon immer sind das Hotels immer besser sind in den USA als in Deutschland, außer du gibst halt hier richtig viel Geld aus. Aber wenn du halt dafür richtig viel Geld in den USA ausgibst, hast du sogar noch ein besseres, auch wieder Hotel, als du in Deutschland bekämst.
Garni-Hotel.
Genau, oh Gott, ein Garni.
No offense, ich hoffe, es hört keiner zu, der in einem Garni-Hotel arbeitet. Aber
ja,
tatsächlich,
vielleicht gehört euch das einzig tolle Garni-Hotel, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Schreibt's uns, wir würden es gerne mal ausprobieren, damit wir dieses Klischeebild aus unseren Köpfen
genau,
bekommen.
Genau, wenn ihr ein tolles Garni-Hotel betreibt, dann schreibt uns wirklich, ich propagiere das auch auf Instagram und im nächsten Podcast. Das würde mich wirklich interessieren, vor allem wollen wir euch ja nicht irgendwie general gedisst haben, aber ich habe einfach schon in schlechten geschlafen.
Ja, das, Dito, ich kenne auch nicht wirklich die Besten, aber hey, vielleicht gibt's ja wirklich Gute da draußen.
Ja.
Wir müssen sie nur finden, wir müssen sie nur sehen. Genau, Walt Disney World, die eine der Fragen, die letztes Mal schon am meisten gestellt wurden ist, war dieser Vergleich zu Disneyland Paris. Und ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen, die zuhören, dass ihr schon im Disneyland Paris gewesen seid, aber noch nie in Walt Disney World. Und ganz, ganz viele träumen ja auch immer davon zu sagen, boah, okay, jetzt kenne ich Paris, jetzt möchte ich eine Stufe weitergehen, jetzt gehe ich nach Disney World. Und da vergleicht man natürlich auch. Und ich habe eine sehr spezielle Frage bekommen, nämlich von der lieben Laura H., 2612 oder 2612, ich weiß es nicht.
Oder 2.6.12.
Oder 26.12.
Ja.
Wenn immer besser.
Schreib's uns, Laura, wir sind interessiert.
Das wär spannend. Ja, mit welchem Disneyland Paris Hotel ist das Pop Century vergleichbar? Fand ich ziemlich spannend. Also das Pop Century, haben wir ja schon gesagt, das gehört zu den sogenannten Value Hotels. Und man könnte ja, glaube ich, das Pop Century am ehesten mit dem Santa Fe oder dem Cheyenne vergleichen. Aber die Value Resorts in Orlando sind viel, viel größer. Also zwei, dreimal so groß wie in Paris. Es gibt einen gigantischen Food Court. Es gibt mehrere Pools. Pools haben wir ja eigentlich so schöne große Außenpools, haben die Values hier bei uns gar nicht. Und das ist schon ein bisschen anders bei uns, größer, amerikanischer, und es gibt auch ganz oft, also gerade auch beim Pop Century, keine Hotelgänge innen. Daran muss man sich, glaube ich, als Deutsch, glaube ich, eher so ein bisschen gewöhnen, dass man von außen reinkommt. Das hat so ein bisschen leicht diesen Motel-Touch, ist aber tatsächlich nicht ganz so ranzig wie manche doofe Motels, wo man denkt, oh, keine Ahnung, kennt man aus amerikanischen Filmen und da kommt man dann unter, wenn man gesucht wird von der Polizei oder so gefühlt. Das ist es natürlich nicht, im Gegenteil. Es ist zwar manchmal ein bisschen doof, gerade bei Florida Wind und Wetter manchmal, aber das ist so ein ziemlich, ziemlich großer Unterschied. Ansonsten muss ich sagen, die Zimmer sind moderner, gerade die von den Value Resorts wie es Pop Century, wo halt schon alles renoviert worden ist. Es ist größer, es ist schöner und es ist auch günstiger. Also von daher vergleichbar tatsächlich mit dem Santa Fe und Cheyenne, aber größer, besser und günstiger. Ich glaube, so würde ich es definieren. Ja.
Auf jeden Fall. Also dieser Vergleich ist halt wirklich, wirklich schwer, weil auch das Gefühl irgendwie auch ein ganz anderes ist da.
Oh, ja.
Und die Essensmöglichkeiten, du hast es gesagt, ne? Du hast selbst in den Value Hotels tolle Food Courts und ja, also es ist echt ein schwieriger Vergleich. Ich glaube, man kann die Hotels, ich habe gerade auch so weiter überlegt, mit was würde ich jetzt, keine Ahnung, mit was würde ich jetzt die anderen Hotels vergleichen, ne? Also mit was würde ich das Newport Bay zum Beispiel vergleichen, ne? Das ist wieder, also schwierige Frage, weil einfach das Flair und das Feeling komplett anders ist.
Yacht Club.
Ja, das vielleicht noch sogar ganz leicht, ja, weil das Theming auch passt, ja.
Genau, und ich meine sogar derselbe Architekt steckt da dahinter. Ich meine, ich hatte das mal gehört. Ja.
Und also beide liegen so ein bisschen am Wasser und mit beiden kann man in den Park laufen. Das stimmt. Na okay, dann nehme ich alles zurück. Dann kann man die teilweise doch vergleichen.
Ein bisschen, aber nur ein bisschen.
Genau.
Ein bisschen, immerhin. Ja, Pixelschubser 007 fragt, suche ein Disney-Hotel an der Seilbahn. Disney Art of Animation cool. Sieht toll aus. Ja, die Seilbahn, das ist nämlich der Disney Skyliner von Jens und mir schon hochgelobt. Gefühlt eine eigene Attraktion für sich, bevor man überhaupt die Disney Parks betreten hat. Und der Skyliner verbindet einige Hotels mit den Disney Parks, nämlich in dem Fall Epcot und Disneys Hollywood Studios. Und auf diesem Weg zu beiden Parks liegen vier Hotels. Einmal das Art of Animation, was Pixelschubser gerade schon erwähnt hat, das Pop Century, das Caribbean Beach und das noch relativ recht neue Riviera Hotel. So, ich persönlich würde von den Hotels eher das Pop Century nehmen als das Art of Animation. Ja, sieht irgendwie cool aus. Beide liegen sich auch gegenüber, ne? Also werden nur getrennt durch den See, nämlich den Hourglass Lake. Aber das Pop Century, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, die haben moderne, neu renovierte Zimmer. Und das Design ist zwar simpel und ein bisschen minimalistischer, aber auch super modern. Und dagegen ist das Art of Animation schon ein bisschen älter. Also man merkt, es ist leicht, ich will nicht sagen abgewohnt, das ist es nicht. Aber es ist halt nicht so modern und neu im Stil und Design wie das Pop Century. Und ich habe schon das Gefühl, das Art of Animation müssten sie mal zimmertechnisch ein bisschen renovieren. Ich würde das Caribbean Beach eigentlich auch noch nehmen. Ist ein bisschen teurer, hat aber auch ein tolles Flair. Und das Riviera Hotel, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Aber wenn du tatsächlich etwas Günstigeres haben möchtest, dann würde ich eher das Pop Century nehmen. Aber Jens, da haben wir schon gerade vorhin drüber gesprochen. Generell Preis-Leistungssieger tatsächlich Pop Century. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, ne?
Genau. Ja, also lieber Martin, hier Grüße raus an der Stelle auch. Ja, den kenne ich sogar zufällig. und ja, also ich finde im Art of Animation, es lohnt sich aus meiner Sicht wirklich nur die Family Suiten. Und die, jetzt habe ich vorhin auch schon gesagt, sind mir persönlich ein bisschen teuer. Genau. Ja, was Bianca eben auch gesagt hat, ist auch nochmal so ein Thema. Das ist eigentlich auch eine Attraktion in sich, ne? Und zum Beispiel auch da finde ich immer das Schöne, wenn du so am Anreisetag, also was ich früher immer gemacht habe, dass ich immer meinem allerersten Tag, wenn wir dann gelandet sind und ich war dann abends, egal, in einem Disney-Hotel war es noch leichter, aber gerade wenn ich Offsite war, was ich dann immer gemacht habe, ich bin abends trotzdem erstmal zum Transportation Ticket Center gefahren, weil ab einer gewissen Uhrzeit braucht man kein Parken mehr bezahlen, habe mein Auto geparkt und habe mich in den Monorail gesetzt. Und hatte, weil ich will ja dann am ersten Tag für ein paar Stunden kein ganzes Tagesticket irgendwie raushauen. Und das war immer so schon die erste Attraktion. Und so stelle ich mir das halt auch so vor in diesem Skyliner, ne? Also dann bin ich einmal nach Epcot gefahren, dann fährst du ja durch Epcot durch und ich dachte mir, hey, ich bin schon physisch irgendwie in Epcot, ohne reingehen zu dürfen. Und bin dann wieder zurückgefahren und dann meistens noch ins Contemporary, hab mir das Feuerwerk angeguckt von der Terrasse aus und das alles ohne irgendwie einen Cent zu bezahlen. Das ist also auch ein kleiner Pro-Tipp da an der Stelle. Und aber was Ähnliches ist halt auch mit dem Skyliner so, ne? Und ich finde es, glaube ich, cool, wenn du so am ersten Tag da bist. Der ist ja nicht nur Transportmittel, sondern hat halt irgendwie auch schon eine schöne Attraktion, und sich einfach in den Skyliner setzen und hin und her fahren und schon mal einen Blick von oben in die Parks werfen, stelle ich mir grandios vor, am Anreisetag, um das alles irgendwie schon mal so ein bisschen, ja, zu genießen und komplett aufzusaugen. Und deswegen finde ich Skyliner, also Monorail Access natürlich, aber halt auch Skyliner Access super wichtig und ein echtes Fund mittlerweile für diese Hotels. Ich finde den Skyliner, so sehr ich ihn liebe, er ist auch ein bisschen scary so, also ein bisschen gruselig. Als ich das erste Mal drin saß und der rast dann immer auf diese Station zu und bremst so 3 Meter bevor er dort ankommt, habe ich schon gedacht, hallo, bremst das Ding noch? Aber das ist natürlich gut gegangen, und die paar kleinen kleinen Crashes, die es da gab, weil der ist ja auch bis jetzt noch keiner zu Schaden gekommen, aber es ist schon auch super safe, das Ding, und es ist einfach eine tolle, ruhige, gemütliche Fahrt. Also Skyliner ist echt, ach, sag, ich würde jetzt so gerne da einsteigen.
Ich auch, aber ich liebe das Gefühl. Ich muss sagen, ich liebe das Gefühl, wenn es losgeht und hochgeht und wieder runtergeht. Ich finde, das hat so einen leichten Thrill-Kick an manchen Stellen, finde ich.
Auf jeden
das.
Fall.
Ja, ja, aber du bist auch nicht so der Tower of Terror-Fan, das weiß ich.
Nee. Und ich habe eigentlich auch so ein bisschen Höhenangst, und deswegen so normalerweise Gondeln. Also ich bin im letzten Jahr mal mit einer Gondel gefahren auf so einen Berg hoch, und ich habe echt nur die Augen zugemacht und war froh, als ich wieder unten war. Und das habe ich aber im Skyliner nicht, muss ich ehrlich sagen, weil man ist ja komplett einmal eingepackt, und ja, und am Ende ist es halt auch Disney, und dann weiß ich, dass es gewartet ist, und dann fühle ich mich da auch mega sicher.
Das hast du schön gesagt. Ja, bei Disney fühlt man sich generell immer relativ sicher. Das mag ich auch. Ich bin immer so ein sicherheitsliebender Mensch, und deswegen buche ich auch immer so gerne Disney-Urlaub, weil ich ganz genau weiß, was ich kriege, und ich weiß ganz genau, ich habe einen sicheren Urlaub. Das finde ich irgendwie schön. Ja, DLP-Geschichten fragt uns, ist das in Walt Disney World auch so, dass man zu viert in einem Disney-Hotel den besten Preis bekommt? Ja, das ist, glaube ich, generell so, ne? Also man hat ja immer diesen Zimmerpreis, und der wird günstiger, je mehr Personen ein Zimmer gemeinsam bewohnen. Und deswegen könnt ihr euch eigentlich schon relativ sicher sein, dass der Preis deutlich sinkt, je mehr Personen dabei sind. Daher ja, also egal, ob es jetzt in der Hochsaison ist, bei höheren Preisen oder eben bei Angeboten, zu viert kann man eigentlich generell immer den Preis nochmal drücken, ne?
Naja, wobei, also das Zimmer wird ja nicht günstiger, also wenn du mit 4 Personen drin bist. Es wird nur günstiger, wenn du dir den Preis zu viert teilst, ne? Also,
genau.
Genau, also ich sag mal, ne, wenn ich jetzt, ich bin ja auch jetzt ab und zu viert da mit der ganzen Familie, muss ich auch das ganze Zimmer trotzdem alleine zahlen. Ne? Dann endet es ändert nichts am Preis.
Genau.
Nein, aber das, es gibt ja, kann ja sein, dass Leute denken, wenn man zu viert drin wohnt, ist das Zimmer auch günstiger oder so, aber so ist es eben nicht. Also das ist aber generell das Schöne bei Hotels in den USA, was viele Leute, die aus vielen in Deutschland reisen oder so, oder auch in anderen Ländern, das auch anders kennen und dann immer ein bisschen erstaunt sind erstmal. Früher hast du ja auch hier bei vielen Hotels pro Person bezahlt. Das hast du halt da nicht, ne? Du zahlst eigentlich immer pro Zimmer. Und ob dann 4 Personen drin sind oder eine, ist eigentlich relativ egal. Macht ja auch nicht wirklich einen Unterschied für die. Vielleicht maximal beim Frühstück, was meistens inkludiert ist. Aber auch da ist es, glaube ich, egal, ob da jetzt irgendwie 3 Mickey-Waffles mehr gegessen werden oder nicht. Also ein bisschen Rührei. Also deswegen ist es schon so immer in den USA eigentlich, dass wenn ihr ein Zimmer bucht, zahlt ihr eigentlich das Zimmer, ob ihr jetzt so wie viele Leute auch immer ihr seid, aber auch da immer aufpassen, es gibt natürlich auch immer ein Maximum, ne? Also es gibt Maximalbelegungen, ihr könnt jetzt nicht mit 10 Leuten in einem Zimmer schlafen. Also könnt ihr vielleicht und wahrscheinlich fällt es auch keinem auf, aber wenn ihr dann zu 10 beim Frühstücksbuffet auftaucht und in einem Zimmer schlaft, glaube ich, dann fällt es irgendwie schon auf.
Ja, ich würde es nicht riskieren, ne? Dass die Security lauert an jeder Ecke gefühlt und schauen immer brav, was die Leute so machen. Deswegen, ich glaube, ich würde es nicht machen.
Deswegen aufpassen, ne? Man kann es nicht. Auch wenn man nur fürs Zimmer bezahlt, egal wie viele Leute, gibt es eben Maximalbelegungen.
Absolut. Ja, Cosi Schnosi fragt uns, Hotelempfehlung als erster Besuch? Und auch die Annika JH4 fragt, welches Hotel empfiehlst du? Gott, kann man das so pauschal beantworten? Gerade zum Beispiel jetzt für den ersten Besuch. Also ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen. Und da fand ich das Port Orleans Riverside einfach toll. Ich fand es wirklich toll. Das war mein erstes Disney-Hotel in Orlando. Es hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, so cheesy es klingt. Ich finde, dass dieses Südstaaten-Flanagan-Resort einfach ganz besonders. Und gerade, wenn man dort das erste Mal ist, in Walt Disney World und dann morgens rausgeht aus dem Hotel oder aus dem Zimmergebäude. Das sind ja immer unterschiedliche Parteien, die da über, oder Häuser, die da verteilt sind über das komplette Resort. Und du merkst diese schwülwarme Luft und du siehst diese Bäume und die Vegetation. Das ist halt, das hat dort ein ganz besonderes Flair und das fühlt sich an wie Urlaub. Deswegen, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aber wenn ihr jemand sagt, pah, also ich brauche ja nur ein Bett zum Schlafen, dann nehmt das Pop Century, weil das ist wirklich, das hat alles, was ein Disney-Hotel braucht, zu einem wirklich fairen Preis. Und wie gesagt, Skyliner ist allein schon ein dickes Plus, wir haben es gerade schon gesagt, ja.
Du hast eben so ein schönes Bild gezeichnet und ich habe wirklich die Augen zugemacht und habe das so wirklich gefühlt. Welche? Dieses, ich habe das echt in der Nase gehabt, so dieser Geruch, dieser Florida-Geruch, oh, ja. dieses Warme, dieses Schwüle. Mm. Und dazu fiel mir nur noch ein, gerade auch, was zu diesem New Orleans-Flair noch passt, wenn du halt abends da rumläufst und die Grillen zirpen. So,
oh, das ist auch das für mich immer so. Und es ist dunkel. Es ist eigentlich,
genau.
Das Port Orleans ist auch relativ dunkel. Ja. Und du hörst dann diese Grillen zirpen und immer wieder hast du so ein kleines, so ein Lichtpfahl, ne? Also so eine Lampe, die dann irgendwie, Gott, was, mir fällt das Wort. Lampe, Lichtpfahl. Straßenlampe, Straßenlaterne, ja, guten Morgen.
Jetzt. Genau.
Straßenlaterne.
Ein Lichtpfahl. Hashtag Lichtpfahl.
Ey, mir ist nichts Besseres eingefallen.
Ja, es war eine schöne Beschreibung, okay, absolut richtig.
Okay, gut. Aber diese Straßenlaternen, die dann so mit ziemlich viel Abstand dort sind, das macht so die Atmosphäre aus. Es ist so ein bisschen dunkler, aber irgendwie überall so fahle, schöne, warme Lichter. Und dann hörst du diese Grillen, Jens, die du gerade gesagt hast. Och, ich liebe das. Und dann ist es 22.30 Uhr und du läufst in Shorts und T-Shirt dort noch rum. Und das liebe ich. Das ist so Urlaub. Es ist
auf
so
jeden
Urlaub.
Fall. Ganz Och, genau. Gott. Ach. Ach, wie schön, ich bin hin.
Ja, was ist denn dein Tipp, Jens?
Ich würde schon auch mich da so ein bisschen anschließen. Ich würde auf jeden Fall als Tipp geben, wenn ihr einen Erstbesuch plant, dann würde ich ein bisschen besseres Hotel nehmen. Dann guckt lieber nach einem besseren Angebot. Und ich würde auch irgendwie in den Moderate gehen, weil die Value Hotels sind okay und die sind eher so, sage ich mal, wenn ihr schon mal da wart und ihr sagt, okay, der Fokus liegt echt auf den Parks und es ist egal, ich will nur irgendwie schlafen abends und ich habe schon die schönen Hotels gesehen und ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesmal ein bisschen was an den Hotels zu sparen, um vielleicht überhaupt hinzukönnen oder vielleicht dafür mehr Geld für Essen und Merch auszugeben. Dann ist das okay, aber ich finde gerade für einen Erstbesuch wäre schade, wenn man dann nur die All-Star-Hotels zum Beispiel jetzt kennt. Das fände ich ein bisschen schade. Was jetzt zumindest, wenn ihr dann dort beim Erstbesuch wohnt, dann nehmt zumindest mal einen Tag und fahrt mal alle Hotels ab und guckt sie euch an. Aber dass ihr einfach wisst, für nächstes Mal, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie schön diese Hotels sind, wie schön der Flair ist, das auf jeden Fall machen. Aber wenn ihr ein Hotel, dann würde ich sagen Moderate. Klar, ich meine, je nach Geldbeutel. Wenn ihr sagt, hey, ist mir egal, das ist mein erster, vielleicht einziger Besuch und ich habe jetzt hier 10.000 Euro dafür weggelegt und dann ist mir auch egal, wenn das Hotelzimmer 600 Euro kostet. Klar, dann wohnt vielleicht im Contemporary oder im Grand Floridian und macht's richtig schön. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein bisschen Finger weg von den Value Resorts beim Erstbesuch und dann lieber einmal richtig.
Genau, und dann die ganze Atmosphäre aufsaugen und so. Ja. Ne? Ich finde, die Anlage macht schon sehr viel aus und gerade bei den Moderates ist die auch von der Pflanzenwelt und der Vegetation, diese Parkanlagen sind schon echt toll gemacht bei den Moderates. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und wenn wir schon bei Tipps sind, Kai F aus D, super Profilname übrigens, fragt uns, bewertet oder beziehungsweise fordert uns auf, bewertet doch mal eure Top 6 or maybe Top 3 Hotels im Resort. Boah, das ist so eine schwere Frage. Ich hab die gelesen und dachte mir, oh Gott, also kann man das so einfach beantworten? Also ich habe alle Hotels schon mal von innen gesehen, außer das Riviera. Es war damals noch nicht fertig, als ich das letzte Mal in Orlando gewesen bin. Ich nenne jetzt einfach mal Hotels ohne Ranking, weil ich finde, die Frage fällt mir echt schwer, bin ich ganz ehrlich. Also natürlich Port Orleans Riverside, Animal Kingdom Lodge, Wilderness Lodge, Caribbean Beach Resort. Eventuell das Riviera, da war ich noch nicht drin, aber ich finde die Eindrücke, die ich da schon gesehen habe, die sahen schon sehr schön aus. So, das finde ich, das wären Hotels, die mir persönlich sehr, sehr gefallen. Ja.
Ich kann es auch nicht ranken. Also es ist wirklich so, und das ist ja das Schöne. Jedes Hotel hat echt so mega seine Vor- und Nachteile. Klar, für mich Platz 1 ist, glaube ich, wirklich die Animal Kingdom Lodge. Ja, dann, klar, ne, je nach Geldbeutel wieder, ich weiß, das müssen wir immer wieder sagen, aber ich würde sagen, es ist Contemporary, weil es einfach das Contemporary ist, weil der Monorail durchfährt, Ja, ich liebe das Hotel und ansonsten bin ich auch bei dir, Port Orleans und dann wahrscheinlich ja auch Pop Century. Ganz langweilig, aber da kommt jetzt kein krasser Geheimtipp nochmal um die Ecke.
Ja, Bücherstern fragt, welches Disney-Hotel ist am besten zu buchen mit Jugendlichen? So, das ist ein bisschen schwieriger, weil ich gehöre ja zu den Childless Millennials, wie man so schön sagt, die kinderlosen Millennials, die trotzdem zu Disney gehen und ihr ganzes Geld dort auf den Kopf hauen. Aber wenn ich zum Beispiel an mich zurückdenke und an meine Teenagerzeit, und in der Zeit habe ich mich auch schon sehr für Disney Parks interessiert. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich die Bilder angeguckt habe, permanent vom Caribbean Beach Resort, weil die haben ein ganz, ganz cooles Karibik-Piratenthema, was ziemlich spannend sein könnte, glaube ich, für Jugendliche. Und tatsächlich, ich liebe Pools und ich habe diesen Pool gesehen damals als Teenie und dachte mir, boah, in dieses Hotel will ich mal gehen, allein schon wegen des Pools. Und dieses ganze Thema, glaube ich, könnte vielleicht für Jugendliche ganz spannend sein, sag ich aber, wie gesagt, bewusst als jemand, der keine Kids hat, aber ja, so ein bisschen Walking Down the Memory Lane zurückblickt und denkt, was hätte mir damals als Teenie Spaß gemacht? Ich glaube, das wäre das Caribbean Beach Resort gewesen, ja.
Ja, ich kann das genauso schwer beantworten, weil ich natürlich auch keine Kinder im Teenageralter habe. Ich war natürlich auch mal Teenager. Und wenn ich auch als Teenager so ein bisschen zurückdenke an meine verschiedenen Disney World Besuche, was für mich immer so ein bisschen da rausstach, war damals Downtown Disney. Oder damals noch Pleasure Island. Da durfte man, ne, das war ja so ein eigener Diskotheken- und Partybereich da, wo jetzt Disney Springs steht. Und da durfte ich natürlich in vieles nicht rein unter 21, aber in manches halt irgendwie schon. Und es war irgendwie so richtig cool, ne, weil da waren so die großen, die ein bisschen älteren und haben da Party gemacht. Und das hat natürlich immer einen besonderen Reiz irgendwie für den Jugendlichen. Aber so einen ähnlichen Reiz, glaube ich, kann heute Disney Springs ausmachen. Also ich glaube, gerade für Jugendliche, die sagen so, okay, jetzt in den Parks ist zwar irgendwie cool, aber die ganzen Shops, die Live-Musik in Disney Springs abends, wenn man da rumläuft, ne, gerade hier in dem irischen Restaurant, Raglan Road oder so Geschichten, dann ist das, glaube ich, ist das was für Jugendliche, die sagen so, hey, oder abends, wenn die Erwachsenen schon so platt sind und sagen, wir fahren mal um 6, 7 wieder zurück aus dem Park, tun die Füße weh und die Jugendlichen haben eben noch abends mehr Energie. Würde ich vielleicht sogar auf eins der Disney Partner Hotels ausweichen in der Disney Springs Area, weil die sind erstens von den Preisen her auch vollkommen okay und du hast auch gewisse Perks. Ich habe es anfangs ja schon gesagt. Du kannst zum Beispiel auch diese extra Zeit morgens wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel auch schon morgens um 7 deine Individual Lightning Lane buchen bei manchen dieser Hotels, wie du es auch in anderen Disney Hotels buchen kannst. Und solche Geschichten. Aber du kannst auch wunderbar zu Fuß rüber nach Disney Springs laufen. Und ich glaube, das ist was für vielleicht Teenager, was spannend ist. Dann können die Eltern im Zimmer liegen und ein bisschen chillen. Und die Jugendlichen laufen einfach zu Fuß rüber nach Disney Springs, hängen da in den Shops nochmal ab, was auch immer Jugendliche so machen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das könnte auch irgendwie was Spannendes sein vielleicht.
Ja, auf
Und
jeden Fall
auch ein
guter
guter
Tipp.
Grund, auch mal diese Hotels zu buchen, ja.
Ja, guter Tipp. Ich glaube, da gucken auch sehr, sehr viele Leute nicht so drauf, weil sie denken, okay, wenn ich nah oder in Walt Disney World übernachten möchte, dann habe ich nur die Disney Hotels zur Auswahl. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Deswegen finde ich, glaube ich, sehr, sehr guter Tipp. Ja, und Bücherstern hat gleich nochmal eine Frage auf Lager. Und nochmal eine ganz schwierige Frage. Was ist das beste Disney Deluxe Hotel? Oh, Leute, ihr killt uns. Es sind echt harte Fragen dieses Mal dabei. Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ganz schön schwierig, weil alle Deluxe-Hotels so unterschiedlich sind im Konzept, ne? Also da hast du ja einmal dieses moderne, futuristische, wie zum Beispiel das Contemporary. Dann hast du eher so ein bisschen dieses Polynesische mit dem Polynesian. Da hast du eher so ein bisschen dieses Disneyland Paris Hotel-Style, wie im Grand Floridian zum Beispiel. Hast du eher immer Kinder Lodge. Ihr seht, wir haben unterschiedliche Themen. Und ich glaube, ich könnte es besser beurteilen, wenn ich schon mal in allen übernachtet hätte. So, würde ich gerne. Ist aber weitaus schwieriger als in Paris. Zumal der Preis natürlich auch sehr, sehr ordentlich ist von manchen Deluxe-Hotels. Also gerade wenn man in Richtung Seven Seas Lagoon geht und so, wir haben es gerade schon besprochen, dort sind die Übernachtungspreise teilweise schon sehr, sehr knackig. Ich glaube, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann finde ich Animal Kingdom Lodge und die Wilderness Lodge am besten, weil das sind die günstigsten tatsächlich. Da bekommt ihr viel für einen günstigen Preis und dann würde ich sagen, oh ja, das sind die besten Disney Deluxe Hotels. Ich glaube, so vom Flair und vom Style her fände ich, glaube ich, Beach und Yacht Club und Boardwalk auch doch ziemlich spannend. Weil ich mag irgendwie diese Atmosphäre und diesen Baustil und ich mag auch schon das Newport Bay in Disneyland Paris und ich finde, es kommt dem sehr, sehr nahe und fand ich irgendwie auch cool, auch da wirst du dich jetzt sehr freuen, die Laufnähe auch zu Epcot und dass man da auch hinfahren kann und so. Ich finde, das hat schon einige Vorteile. Deswegen, spontan hätte ich jetzt gesagt, Animal Kingdom Lodge, Wilderness Lodge und vielleicht noch so Beach Yacht Club und Boardwalk, aber das ist super individuell, ne? Also das ist so mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, die Geschmäcker sind da unglaublich unterschiedlich. Ich kenne auch Leute, die lieben das Grand Floridian zum Beispiel total. Ist mir jetzt ein bisschen, glaube ich, zu posch irgendwie vom Style her, ja.
Ja, das ist mir auch eben, ich glaube, zu posch trifft's irgendwie. Ja, und auch so zu Oldschool und Südstaaten-Ding. Ist schön, wenn ich irgendwie mal die Family besuche und fahre irgendwie 1-2 Stunden weiter und gucke mir mal so ein altes Herrenhaus an, so aus geschichtlichen Gründen. Aber da wohnen muss ich jetzt nicht. Deswegen finde ich das als Hotel, ja, würde das bei mir auch nicht so in Frage kommen. Yacht und Beach Club würde ich mal für mich nochmal aufheben für die nächste Frage, die ich ja schon da vor mir sehe. Ich würde natürlich, wie ich schon eben mehrfach gesagt habe, wegen des Monorail Access auf jeden Fall das Contemporary nehmen, wegen der Historie, wegen der ganzen Idee dahinter. Ist ja gerade auch frisch renoviert in einem Incredibles-Theme. Ja, da scheiden sich auch die Geister, ob es das gebraucht hätte. Aber finde ich auch. Aber es ist doch halbwegs dezent und es sieht auf jeden Fall, es ist schön, dass es einfach renoviert ist. Ja. Ansonsten eben auch, und da wiederhole ich mich auch, die Animal Kingdom Lodge. Für mich die schönste Disney-Lobby. Okay, ich war noch nicht in Aulani. Wenn ich da war, sage ich wahrscheinlich Aulani, was die Lobby angeht. Wobei, die erinnern mich ein bisschen aneinander, weil sie sind beide super hoch mit viel Holz und sehr natürlich. Ne? Und eben, ne, klar, Animal Kingdom Lodge, wie gesagt, schönste für mich Hotellobby, tolle Restaurants und Tiere vom Hotelzimmer, Balkon, beim Essen irgendwie nachts zuschauen, ist ja auch richtig cool.
Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen gespickelt, hast du gesagt, auf die nächste Frage. The Michelle Kay fragt, liebstes Hotel, um zu zweit als Ehepaar hinzureisen? Moderate Deluxe. Ja, zu zweit als Ehepaar, das bedeutet keine Kinder und man mag es etwas ruhiger und erwachsener, vermute ich mal. Dann würde ich sagen, bei den Moderates ist es ganz, ganz klar, das Port Orleans oder das Coronado Springs. Das Coronado Springs zieht auch generell immer ein bisschen mehr Erwachsene an, weil man dort das große Convention Center zum Beispiel hat und gefühlt ist das jetzt nicht so thematisch, glaube ich, für Kinder ansprechend, wie zum Beispiel das Caribbean Beach Resort, was viel, viel mehr Familien anzieht. Also ich glaube, deswegen wären das so meine Favoriten, wenn es um eine Empfehlung gehen würde. Beim Deluxe könnte ich mir übrigens sehr, sehr gut vorstellen, dass das Riviera Resort so als Romantic Getaway, wie es die Amis so schön sagen, sich super eignet. Und ja, auch diese Resorts sind einfach generell gefühlt auf eine erwachsenere Zielgruppe ausgerichtet als jetzt bei anderen Resorts. Das merkt man, wie die Pools gestaltet sind. Ist es jetzt besonders kindlich oder gibt es da viel mit Charaktern oder so auf dem Gelände? Ne? Also man denkt da zum Beispiel nur ans Pop Century oder die All-Stars, wo man riesengroße, bunte Disney-Figuren hat. Da weiß man schon automatisch, okay, das ist eine bestimmte Zielgruppe. Und auch beim Animal Kingdom Lodge bin ich ganz ehrlich, natürlich ist es eine breitere Zielgruppe, aber auch Tiere ist natürlich etwas, was vor allem auch sehr viel für Familien geboten ist. Das heißt, wenn man zu zweit ist, erwachsen ist, dann würde ich, glaube ich, eher Port Orleans, Coronado Springs und Riviera, glaube ich, nehmen. So ganz spontan, ja.
Genau, ich würde da eben, was ich sonst eben noch gesagt hätte, würde ich jetzt hier nochmal in die Waagschale werfen, nämlich gerade Yacht and Beach Club Resort.
Das stimmt.
Vielleicht aber auch das Swan and Dolphin, weil es die gleiche Ecke ist. Jetzt wieder kein Disney-Hotel, kein originäres. Aber weil einfach, ich glaube, ne, gerade so, man will ja zu zweit vielleicht abends noch mal ein bisschen schlendern. Und dann kann man ja zum Beispiel rüber nach Epcot laufen in Ruhe und da ein bisschen durch den World Showcase schlendern oder wenn gerade irgendein Festival ist, was hier mittlerweile immer gefühlt in Epcot ist, da irgendwie was essen. Aber halt eben auch der Boardwalk. Und ich finde, der Boardwalk bietet sich wunderbar an, auch so ein bisschen für, sage ich mal, zum Händchen halten und am See lang spazieren und wie auch immer und irgendwie einen Blick von hinten nach Epcot zu haben. Aber auch diese tollen Sachen, wie gesagt, da bei Beaches Cream und also da gibt es ja ganz viele Leckereien auch und viele Möglichkeiten, die da auch, ich finde, der Boardwalk ist auch eher so ein bisschen für Erwachsene gedacht. Und ja, also da glaube ich, kann man auch da eine schöne Zeit zu zweit haben und die Hotels sind auch sehr stylisch, auch sehr schön und auch nicht unbedingt ja, wie du es eben beschrieben hast, so sehr auf Kinder gemünzt. Wobei die Pools und so natürlich auch schon eher kinderfreundlich sind, aber insgesamt die Hotels nicht. Und das kann ich mir da auch gut vorstellen. Ansonsten exakt, was du gesagt hast. Ganz klar, Riviera kann ich mir auch super vorstellen.
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, Riviera sowieso ist ziemlich erwachsen. Also man merkt schon, dass wer damit angesprochen werden soll, das ist nochmal anders als die anderen Resorts. Das stimmt schon. Ja, der Holger Blindy fragt, im On-Site-Hotel frühstücken oder lieber extra Magic Hour nutzen? Sicher Geschmackssache? Ja, ganz klar Geschmackssache. Also mittlerweile ist es ja der Early Theme Park Entry, also ETPE, wenn man so will, nicht mehr die EMH. Und ihr bekommt quasi leider nur noch 30 Minuten anstatt einer ganzen Stunde. Auch hier hat Walt Disney World leider den Rotstift angesetzt. Von daher ist es nicht mehr ganz so essentiell. Und seien wir mal ehrlich, die Extra Magic Hours haben sich ja auch in den letzten Jahren nicht wirklich gelohnt. Na, also man hat ja immer drumherum geplant, weil es erfahrungsgemäß ja immer die Parks waren, die einfach am vollsten waren und man eher dann gemieden hat. Deswegen auch nicht mehr so ganz so lohnenswert. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens, bin ich auch gespannt, aber ich bin immer ein Fan von einem Mix, ne? Also sich mal morgens ein bisschen mehr Zeit nehmen, also Zeit nehmen in meinen Verhältnissen, das heißt dann ein bisschen früher aufstehen, damit man trotzdem noch früh losgehen kann.
Sehr gut.
Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, ich würde trotzdem mal, keine Ahnung, morgens in den Food Court zum Beispiel gehen oder ins Restaurant und mir dort Pancakes oder Mickey Waffles gönnen und danach in die Parks gehen. Ich würde aber auch gleichzeitig dann mir überlegen, okay, welchen Park habe ich denn für welchen Tag geplant? Und angenommen, ich sage jetzt, okay, ich möchte in die Disney's Hollywood Studio und ich muss da ein bisschen früher gehen, weil ich will sofort die E-Ticket Rides fahren, wie zum Beispiel Rise of the Resistance oder Flight of Passage. Gott, Jens, ich kann es nicht glauben. Ich bin tatsächlich, oder nee, doch, ich bin die Erste in dem Podcast, die Rise of the Resistance droppen lässt. Noch vor dir.
Das muss ich doch sagen. Nicht.
Eigentlich musst du das sagen. Ach, sorry, aber guck, jetzt habe ich es mal gesagt.
Sehr gut, gönn ich dir.
Sehr gut. Genau, wenn man halt diese E-Tickets-Rides fahren möchte, dann sollte man dann natürlich auch dementsprechend früher aufstehen. Demnächst eben auch Cosmic Rewind. Da bin ich mir auch sicher, dass es so eine Art Boarding-System womöglich dann auch geben wird. Und da lohnt es sich sicherlich mal zu sagen, hey, ich skipp das Frühstück und gehe dann lieber früh in den Park, damit ich dort einen Slot bekomme und die Attraktion fahren kann. Und Frühstück kann ich mir dann dort sowieso in, keine Ahnung, beim Starbucks oder so holen, einen Muffin oder sonst was. Oder vorher einen kleinen Snack irgendwie auf die Hand mitnehmen oder einen Riegel, was der Kuckuck. Ich glaube, an den Tagen, wenn ich weiß, oh, da kommt jetzt diese große Attraktion, da möchte ich so früh wie möglich am Park sein, würde ich das Frühstück skippen. Ansonsten, ich glaube, ab und zu kann man durchaus mal frühstücken. Jens, wie siehst du das?
Ich habe eben kurz gedacht, oh Gott, wir beide können nie zusammen in die Parks fahren, weil du willst morgens stundenlang frühstücken.
Nein.
Aber du hast ja dann noch eingeschoben, dass du dann lieber früher aufstehst fürs Frühstück.
Ganz
da kann
genau.
Ich voll und ganz mit leben. aber ich sehe schon, also ich bin lieber früher in den Parks. Also ist mir, also egal, auch weil... Ist ja auch, wenn es jetzt nicht um die E-Tickets geht, auch gerade die kleineren Attraktionen, man da einfach sich schon früher anstellen kann und schon ein paar Sachen fahren. Und es gibt so viel leckere Snacks und so, also auch so viele an der Anzahl, so viele unterschiedliche in den einzelnen Parks, von denen sich auch ganz viele auch als Frühstück eignen. Und dann bin ich echt lieber früh in den Parks, fahre vielleicht schon so morgens, also starte den Tag eher mit einer Attraktion als mit einem Essen und snack dann einfach schon los. Und ne, das wäre eher so mein Ding. Also ich sehe schon, Bianca, wenn wir mal dort sind, irgendwann zusammen, dann ich stelle mich schon mal irgendwo für uns an und du kannst noch eine Mickey Waffel essen in Ruhe und kommst dann und ich lasse dich dann vor zu mir oder so.
Das klingt nach einem Plan, Jens. Ich hoffe, das wird bald der Fall sein.
Auf jeden Fall, du musst mir eine mitbringen dann. Also dann will ich schon auch eine Mickey Waffel haben. Aber noch wichtiger ist mir schon früh im Park zu sein. Und ich liebe es auch morgens so, wenn es dann ist ja noch mal ein bisschen kühler im Park, gerade in Florida.
Oh ja.
Da nimmt man nicht so ganz die Hitze mit und es ist einfach so dieser Morgenflair, wenn alles noch so ein bisschen erwacht. Und es, also ich liebe einfach so Morgende in den Parks auch, wenn es noch nicht überlaufen ist. Man ist noch nicht durchgeschwitzt und wobei, das ist man auch schon nach 10 Minuten morgens. Aber ja, deswegen, ich mag einfach die Morgende in den Parks und dann lieber schon was fahren und sich dann hinsetzen und dann da was snacken. Das würde ich, glaube ich, eher machen.
Jetzt möchte ich
Aber es
auch.
Ist beides gut.
Jetzt möchte ich auch eine Mickey Waffel.
Mensch, das stimmt.
Ja, wir haben jetzt super viel über die Disney Hotels gesprochen, aber wir haben es euch zu Beginn ja auch schon ein bisschen erzählt. Es gibt weitaus mehr Möglichkeiten als eben nur die Disney Hotels in Walt Disney World und Das fandet ihr tatsächlich auch ziemlich spannend. Möppis Co-Pilot hat gefragt, habt ihr Hotel-Empfehlungen für die Umgebung? Missing Fantasyland ebenfalls Empfehlungen für Offsite. Das ist so quasi das Codewort auch für alle Hotels außerhalb von Disney. Und Just Jolly Jazz fragt ebenfalls bestes Offsite-Hotel. Also ich finde das echt nicht einfach, weil wir haben es ja schon gesagt, Orlando hat eine gigantische Dichte an Hotels und dadurch auch eine mega große Auswahl an ganz, ganz vielen unterschiedlichsten Hotelketten und was hier immer hilft, also zumindest mir in der Vergangenheit, so ein bisschen auf TripAdvisor im Hotel-Ranking von Orlando stöbern. Am besten hier so ein bisschen filtern nach Favoriten anderer Reisende, das ist so ein bisschen die wichtigste Kategorie und dann ist es wirklich sortiert nach Bewertungen und dann gehe ich auch ganz oft immer auf die Kartenansicht, lass mir das anzeigen und dann sieht man sofort, wo denn die besten Hotels sind, also nahe Walt Disney World oder eben in Richtung Universal Orlando, je nachdem, welche Ecke ihr bevorzugt. Und einige gute Hotels gibt es da zum Beispiel nahe Disney Springs. Jens, du hast es vorhin schon erwähnt gehabt, so die Lake Buena Vista Ecke, da kriegt ihr das Holiday Inn, ein Marriott, ein Hilton. Aber was auch ziemlich gut sein soll, und das hattest du vorhin auch schon erwähnt, ist nämlich diese Ecke Flamingo Crossings. Und ich glaube, das ist noch ein ziemlicher Geheimtipp, weil das ist eine Ecke, die gibt's noch gar nicht so wirklich lange. Die ist noch super neu. Also alle Hotels, die dort sind, sind echt aus den letzten, Jens, lass mich nicht lügen, 5 Jahre oder so maximal.
Ja.
Also alle super neu, relativ frisch. Und alle Hotels in der Ecke haben saugute Bewertungen. Da gibt's, glaube ich, kein Hotel, was bei Google unter 4,4 oder 4,5 ist, was wirklich, wirklich gut ist. Und da habt ihr zum Beispiel das Spring Hill Suites oder Home 2, alle super bewertet. Und ich glaube, das ebenfalls noch ein sehr, sehr guter Tipp. Aber ich glaube, wichtig ist, überlegt euch hier auch, ob ihr vor Ort einen Mietwagen habt oder nicht. Weil falls nein, solltet ihr schauen, ob euer Hotel vielleicht so einen kostenlosen, regelmäßigen Shuttle anbietet. Ansonsten seid ihr auf Uber und Lyft angewiesen und das kostet ein bisschen. Ist jetzt nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel Taxifahrten hier in Deutschland, um Gottes Willen. Aber das müsstet ihr auch in der Budgetplanung so ein bisschen berücksichtigen. Manche Hotels übrigens in der Lake Buena Vista Ecke sind sogar zu Fuß erreichbar. Das finde ich ganz geil. Ist zwar noch ein ordentlicher Weg, aber du kannst theoretisch von den Hotels auch zu Disney Springs laufen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Bleib trotzdem beim Thema Flamingo Crossings, ist für mich auch der absolute Geheimtipp. Ich habe da in 2018 übernachtet, da war sonst noch nicht viel, da war nur ein Hotel, es sind eigentlich zwei Hotels, nämlich Spring Hill Suites und Town Place Suites. Das ist praktisch, also sind zwei unterschiedliche Hotels, aber die sind baugleich und in der Mitte, den Pool teilen sich beide. Und es ist eigentlich relativ egal, welches man nimmt. Ich habe mir bei beiden die Zimmer angeguckt. Im einen habe ich geschlafen, bei dem anderen wollte ich mir nochmal zeigen, dass das genauso aussieht. Das sah irgendwie genauso aus, obwohl die unterschiedliche Bewertungen auf Booking haben. Das ist ganz lustig. Nicht grob, aber so im 0, irgendwas, keine Ahnung, das eine ist 8,4 und das andere ist 8,6 und ist aber eigentlich exakt gleich. Also da kann man beide buchen und auch da für einen guten Preis. Also ich habe da immer gewohnt, so für, gut, aktuell auch ein bisschen teurer geworden, aber ich habe da für August auch zur Not, falls ich nichts Besseres finde, auch mal ein Hotel schon mal versucht zu kriegen und da bin ich, glaube ich, bei $100 die Nacht oder so. Mhm. Also das ist echt vollkommen okay. Es sind zwei riesengroße Queenbetten drin. Es ist auch vorne eine kleine Sitzecke drin. Das heißt, irgendwie, wenn einer schlafen will, dann kann der Rest nochmal in der Sitzecke sitzen. Da ist auch nochmal ein extra Fernseher. Es ist ein Kühlschrank drin und so eine kleine Kochnische, was auch immer wichtig ist, weil ich habe es ja eingangs auch gesagt, gerade wenn ich die Kinder dabei habe und oder sage ich die ganze Familie, die Frau natürlich auch oder sonst Cousine, meine Eltern noch und wer auch immer alles so mitkommt, dann schmiere ich natürlich auch morgens ganz gerne mal irgendwie Brote oder hab auch gerne ein paar kühle Sachen, die ich morgens einpacke oder Bananen oder was auch immer. Gut, die müssen nicht in den Kühlschrank. Aber alles Mögliche, was auch in den Kühlschrank muss, also kann nicht schaden. Und wenn man sich auch ein bisschen was an Essen mitnehmen will oder vielleicht auch eine Kleinigkeit nochmal warm machen, ich glaube, eine Mikrowelle ist auch drin, ist das auf jeden Fall auch Gold wert. Der Pool ist toll, also die Hotels kann ich nur extrem empfehlen. Und mittlerweile hat dort auch in dieser Ecke, und das kann man dann auch von den Hotels zu Fuß erlaufen, einfach auf der anderen Straßenseite, ist jetzt auch ein großes Krankenhaus, was ja auch immer mal wichtig sein kann, aber was noch wichtiger ist als ein großes Krankenhaus, das hat ein großer Target aufgemacht.
Geil.
Und Target ist natürlich so, der viel schönere Walmart. Und vor allem haben die auch viel mehr Disney-Sachen. Und deswegen, ist das eine echt schöne Ecke, da kommen jetzt noch ein, zwei Hotels dazu. Und wenn man da von dem Parkplatz runterfährt, fährt man irgendwie einmal links, fährt weiß ich, 15 Sekunden, dann kommt eine Ampel, dann fährt man wieder links und dann sieht man schon da das Schild Walt Disney World, weil die haben genau wie bei, wenn man World Drive reinfährt, haben die auch so einen großen über der Straße, ne, also den gleichen hier, dieses Ding, wo man drunter fährt, wo eben halt, was man natürlich überall sieht, was immer so schön und vorher natürlich Riesenschilder, es ist verboten auszusteigen, mitten auf der Straße und da ein schönes Bild von zu machen, haltet euch da auch dran, weil da stehen öfter auch mal, steht auch mal der Sheriff und guckt. Und aber das ist schon ein offizieller Eingang auch auf on property und man ist wirklich von dem Parkplatz in anderthalb Minuten dann on property und dann hinten in der Animal Kingdom Ecke.
Ja, ich habe gerade sogar noch mal geguckt, es gibt nicht nur ein Target dort, sondern auch ein Walgreens, was auch immer sehr praktisch sein kann,
ja,
und ein Starbucks, ein Five Guys und die Ecke auch Domino's Pizza mittlerweile und da haben super viele Hotels in den letzten Jahren geöffnet. Also es gibt dieses Townplay Suites und Springer Suites, Jens, was du gesagt hast, dann gibt's Home 2 Suites bei Hilton. Das ist quasi die Straße weiter oben, aber genau in demselben Komplex. Dann haben wir Homewood Suites und das Fairfield Inn. Alles relativ günstige 2- bis 3-Sterne-Hotels und alle wirklich ab 4,5-Sterne-Bewertungen bei Google. Und das ist schon sehr gut. Also das, da könnt ihr wirklich drauf vertrauen. Die sind alle neu, die sind alle modern, frisch aufgemacht, gute Bewertungen und auch super Preis-Leistungs-Verhältnis. Deswegen,
ja, Preise sind super.
Flamingo Crossings, unser Tipp.
Ja, absolut.
Definitiv. Ja, tatsächlich haben wir viel jetzt über Offsite gesprochen, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten abseits der Hotels. Ne? Also wenn man an Florida denkt, denkt man vielleicht auch an Ferienhäuser und Villen. Und tatsächlich gab es da auch ein paar Fragen zu dem Thema. Willi Erich fragt, gibt es dort Ferienhäuser für Besucher oder nur Hotelzimmer? Und a Hurdy Gurdy Journey fragt ebenfalls 2-Wochen-Trip mit 6 und mehr Personen on-site Hotel versus Villa außerhalb versus Hotel außerhalb, genau. Apartments, Villen, Hotels, also gibt's ja en masse. Ich persönlich bin Hotelfan, was aber auch daran liegt, ich gehe nicht mit 10 oder 6 Leuten halt irgendwo hin, sondern ich bin meistens zu zweit, wenn ich im Urlaub bin. Höchstens maximal zu dritt. Und da kommt für mich irgendwie nichts anderes in Frage. Und bei mir auch nochmal ein großer Unterschied. Ich habe keinen Mietwagen in den USA. Das heißt, ich gucke dann immer, wie ich dann am besten irgendwo hinkomme. Und das sind halt meistens Hotels. Deswegen habe ich leider mit den Villen nicht so viel Erfahrungen. Aber Jens, hast du das schon mal gemacht mit Family und so, dass ihr mal euch da so ein Haus gleich gemietet habt?
Ich habe es in der Tat noch nicht gemacht. Aber ich habe es gerade geplant für den August. Weil wir haben nämlich genau dieses Thema gehabt, ne? Gerade wenn du mit mehreren Leuten kommst, dann, also wir haben es mal durchgerechnet, selbst wenn wir in Shades of Green gegangen wären, was durch diese Militärgeschichte noch relativ bezahlbar ist, auch für ein Disney Hotel, ja, hätten wir natürlich, ne, so, also ich bin schon mal zu viert, so, dann kommt meine Tante, mein Onkel, die brauchen auch ein Zimmer, dann kommen meine Eltern mit, die brauchen auch ein Zimmer, meine Cousine mit ihrer Mutter kommt auch noch mit, das wäre auch noch ein Zimmer, gut, die hätten vielleicht bei dem einen noch mit dem Zimmer, also dann sagen wir hätten 3 Zimmer gebraucht, naja, da bin ich selbst im Shades of Green, da wäre das Zimmer $150 die Nacht gewesen, was natürlich ein Riesenpreis ist für ein Disney Hotel, weil es auch jetzt vor allem kein Value ist, aber da bin ich natürlich trotzdem bei $450 die Nacht. Und wenn ich dagegen mir anschaue, was ich wirklich für Villen kriege mit eigenem Pool. Wir haben jetzt eine Villa gebucht mit, glaube ich, 7 Schlafzimmern, 5 Bädern, What? Einem riesen Pool vor der Tür, eine riesen Wohnzimmer, tolle Küche, einem Game Room mit irgendwie einem Pooltable. Also so wie man sich es irgendwie vorstellt. Und ich glaube, ich zahle $300 die Nacht. Ja?
Was?
So. Und das ist, oh mein Gott. Das ist richtig, richtig cool. Und deswegen haben wir gesagt, ja okay, dann gehen wir dahin, ne? Dann können wir auch abends zusammen da auch noch irgendwie was kochen oder wie auch immer, alles, was auch immer wir machen wollen. Und gerade halt, wenn man Leute dabei hat, die vielleicht, gerade wenn ich mit so einer großen Gruppe reise, sind ja immer mal, wenn man jetzt ältere Leute dabei hat oder wie auch immer, die jetzt sagen, ach naja, Parks, muss ich jetzt nicht, können die dann halt auch sich in der Villa aufhalten und haben auch irgendwie einen Pool und können halt auch andere Sachen leichter machen, als wenn du halt dann wirklich auf On-Site bist. Ne? Klar, mir würden On-Site auch 1000 Sachen einfallen, aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und dann ist, wenn man draußen wohnt, gar nicht blöd. Und wie gesagt, dann lohnt sich auf jeden Fall so eine Villa. Ne? Also das haben wir jetzt rein rechnerisch mal gemacht, wie es dann wirklich so ist und die Fahrt dann in die Parks und so. Ja, das müssen wir uns mal angucken. Aber das hat für mich jetzt erstmal rechnerisch eine echt gute Option dargestellt.
Nicht schlecht. Jens, du wirst berichten hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Also das klingt schon echt krass. Wie viel Schlafzimmer nochmal? Das musst du nochmal sagen.
Ich glaube, es sind 7 Schlafzimmer. 6 oder 7 Schlafzimmer und 5 Bäder.
Oh, wow. Also das ist ja wirklich, das ist ja krass. Da können ja doppelt so viele Leute rein. Also 5, 7, über 10 Leute eigentlich,
Ja,
oder? Locker.
klar. Ja.
Verrückt.
Also wir sind ja auch 4, 6, 8, ja, wir sind ja auch 10 Leute. Ja.
Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant.
Ganz
Ja,
klar.
der liebe Holger Windy fragt, bei einem Aufenthalt über 2, 3 Wochen gleiches Hotel oder auch mal wechseln? Ja, ich denke, bei 2, 3 Wochen kann man auf jeden Fall mal wechseln, ne? Also 10 Tage zum Beispiel im Hotel A, 7 Tage im Hotel B. Ich persönlich bin immer, also ich bin nur nicht so der größte Fan, alle 2, 3 Tage das Hotel zu wechseln. Da ich finde, da geht so ein bisschen Zeit verloren, ne? Du hast den Check-in, du musst Koffer einräumen, ausräumen. Ich mag es eher, wenn ich mich in einem Hotelzimmer so ein bisschen einrichten kann. Ich muss aber gleichzeitig gestehen, ich habe das auch schon mal gemacht. Also auf unterschiedlichsten Trips, vor allem eben in Orlando, da habe ich zum Beispiel innerhalb von einer Woche, nur einer Woche, das Hotel gewechselt. Da war ich die ersten 4, 5 Tage bei Disney und die zweite Hälfte war ich dann bei Universal die letzten 3 Tage. Das kann man definitiv machen. Das macht auch viel Spaß, wenn man dadurch unterschiedliche Resorts einfach kennenlernt. Und ich glaube, bei 2, 3 Wochen kann man das easy mal machen. Ja, definitiv.
Ja, nee, finde ich auch. Also ich wechsle auch mir gerne mal das Hotel, jetzt nicht alle 2 Tage, aber ne, wie schon gesagt, gerade wenn du sagst, du willst dir mal ein teureres gönnen, was man jetzt wirklich vielleicht nur 1, 2 Nächte bezahlen mag, dann lohnt sich wechseln. Ansonsten finde ich auch, wenn ich dann ein paar Mal in dem Pool war, will ich vielleicht auch mal einen anderen sehen. Oder vielleicht, wenn du jetzt auf Disney Property bist, vielleicht noch ein bisschen durchwechseln. Ich meine, vom All-Star Movies ins All-Star Music macht jetzt keinen Sinn zu wechseln. Aber wenn du jetzt auf der einen Seite oder wie du sagst, ne, eher Richtung Universal noch mal ein paar Nächte schläfst oder so, dann auf jeden Fall wechseln. Ich würde auch dann schon wirklich immer Richtung des Parks wohnen, wo du halt auch viel bist. Also gerade das Fahren morgens. Ne, ich kenne auch Leute, die, das habe ich auch zum Glück nie gemacht, den Fehler, aber die sagen, okay, wir suchen irgendwas in der Mitte. Ja, dann ist egal wo, ist es nervig morgens. Ne, nach Universal hochfahren ist immer nervig. Das finde ich immer Universal, da reinfahren in diesem Parkhaus und dann da so, bis man dann im Park ist. So, ne? Das finde ich immer so ein bisschen unschön. Und wenn du dann, aber also Disney auch, und wenn du dann vor allem morgens noch auf der I4 im Frühstück, Frühstücksverkehr, im Frühverkehr noch hängst und da im Stau, Berufsverkehr soll es heißen, dann ja, da finde ich, das macht keinen Spaß. Also dann lieber ein Hotel bei Disney nehmen für die paar Tage Disney und dann zum Universal irgendwie wechseln und wo auch immer man, wenn man noch SeaWorld oder. Und wenn man dann nach Busch Gardens gehen will, zieht man halt mal, fährt man 1 Stunde im Auto und zieht nach Tampa um, ja.
Also Frühstücksverkehr kann es ja schon sein, wenn du deinen Starbucks-Coffee dabei hast und dann noch einen Donut in der Hand oder so, dann ist das auch
Nein,
Frühstücksverkehr,
McDonald's
ne?
Breakfast Burrito ist mein
Oh.
absolutes, mein Kryptonit.
Oh, das klingt ganz schön fies auch in puncto Kalorien und Kohlenhydrate, oder?
Ja, es ist ja ein Wrap, das ist ja immer erstmal besser, aber da ist natürlich Ei und Käse drin und was auch immer und schön Hot Sauce drauf. Ach, und dazu Hash Browns. Ach, lecker, so. Dann kann der Tag beginnen.
Ja, und dann ist es ein ordentlicher
Genau, und dann ist es ein
Frühstücksverkehr,
Frühstücksverkehr. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich im Stau stehe.
ne? Super. Ja, tatsächlich habe ich auch eine etwas ältere Frage bekommen, die ich aber trotzdem beantworten möchte, weil sie nichtsdestotrotz einigermaßen aktuell ist. Und zwar Dark Sunshine 85 hat gefragt, warum kann ich nichts mehr für Ende 21 buchen? Alles weg? Oder wartet Disney? Ja, wir haben jetzt natürlich leider schon April, ne? Die Frage kam schon zur letzten Episode rein, aber die Frage ist noch aktuell, denn je nach Zeitraum kann es sein, dass Sie selbst bei Disney keine Hotelzimmer buchen könnt. So vor der Pandemie konnte man Disney-Hotels auch über die bekannten Online-Buchungsportale buchen, ne? Und seit Beginn der Pandemie bekommt man dort aber eigentlich so gut wie keine mehr, da Disney alle hauptsächlich über die eigenen Kanäle vertreibt und beziehungsweise Exklusivpartner. Und Disney wartet da eher weniger, sondern gefühlt ist es schon, was weg ist, ist normalerweise weg. Es können aber auch immer wieder Kontingente auftauchen, ne? Also deswegen lohnt sich's, glaube ich, immer wieder mal reinzuschauen, mal gucken, gibt es irgendwelche Angebote, ist mal wieder was frei geworden. Aber man merkt schon, ne? Also der Run auf Disney World hat sich seit Beginn der Pandemie gefühlt verdreifacht, ne? Revenge Travel ist immer noch total heiß und Jens, das ist ja auch vorhin gesagt, wenn man sich mal Bilder anguckt von Walt Disney World aus den letzten Wochen, muss man schon sagen, Alter Schwede, also gefühlt will die halbe Welt da wieder hin. Das ist verrückt, ne?
Es ist komplett verrückt und es gibt einfach gar keine Downtimes mehr. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wenn wir im Sommer da sind, dass es einfach, weil es völlig verrückt ist, im Sommer dahin zu fahren, dass es einfach so heiß ist, dass dann auch die Leute keinen Bock haben und vielleicht auch ein bisschen sich zurückziehen, weil wir ein bisschen weniger Anstehzeiten haben. Aber es ist komplett irre und das ist genau das Thema. Ja, immer weiter, immer gucken. Es werden aber immer Sachen wieder frei und es werden Kontingente freigegeben, also immer dranbleiben.
Absolut. Ja, Möppis Co-Pilot fragt wieder, sollte man den Resort-Becher kaufen, den man immer wieder befüllen kann? Ha, es gibt in den Hotel-Resorts spezielle Becher mit so einem RFID-Chip, die man quasi mit dem Kauf aktivieren kann und bei den Getränkestationen im Hotel am Food Court quasi all you can drink während des gesamten Aufenthalts hat. Na, also, das heißt, ihr könnt mit eurem Becher zu diesen all you can drink Stationen gehen und so oft ihr wollt mit den unterschiedlichsten Getränken auffüllen, ne? Kaffee, Cola, boah, was gibt's da nicht alles? Alles Mögliche, auch heißes Wasser mit Tee, was ihr dann nehmen könnt. Also wirklich en masse. Ob sich das lohnt? Also ich finde, es kommt immer drauf an, weil das ist etwas, was super individuell ist. Ne? Also wenn ihr immer wieder in euer Resort zurückkehrt und morgens, jeden Morgen einen Kaffee holt, nachmittags einen Softdrink für die Pause am Pool und abends dann nochmal was fürs Zimmer und ihr diese Abwechslung von diesen unterschiedlichen Getränken mögt, dann kann sich der Becher schon lohnen. Also ich finde, lohnenswert ist er auch vor allem dann, wenn er in einem Dining-Plan inkludiert ist. Das ist er eigentlich immer. Und vor allem, wenn der Dining-Plan dann in einem Angebot drin ist, wie zum Beispiel aus Irland oder UK, das haben wir auch schon so ein bisschen besprochen gehabt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Einzeln würde ich persönlich den Becher mir, glaube ich, nicht kaufen, weil ich persönlich trinke eigentlich fast nur Mineralwasser. Und ganz ehrlich, die Laufwege zu den Food Courts können auch echt lange sein von euren Zimmern, ne? Und lohnt sich das zeitlich? Für mich eher nicht, weil ich bin zeitlich mehr in den Parks, gehe nicht so oft hin und her zum Hotel und deswegen, ich glaube, einzeln würde ich mir den nicht kaufen. Nee.
Mir geht es auch darum, ich schleppe da einfach nicht gerne Sachen mit mir rum. Also ich versuche ja auch schon in die Parks möglichst wenig irgendwie mitzunehmen und also ja, ein Rucksack ist so das höchste der Gefühle. Und auch wenn ich im Hotel rumlaufe oder in dem jeweiligen Resort, habe ich auch oft irgendwie so gar keinen Bock, dann diesen Becher rumzuschleppen, nur jetzt irgendwie den aufzufüllen. Dann hole ich mir lieber irgendwann eine Vending Machine, einen Drink. Und ja, klar, es ist natürlich schon günstiger, je nachdem, wie viel man halt trinkt. Aber ich bin auch so, dazwischen dann gibt es auch mal, ne, so gibt es auch Wasserspender und auch zwischen ist Wasser mal gut. Ich trinke auch gerne mal irgendwie eine Diet Coke, aber Wasser muss auch zwischen viel sein, das kriegt man auch so. Und ja, da lohnt sich für mich der Resort-Becher jetzt auch nicht. Es sei denn, es sieht wirklich cool aus und ich will das Souvenir noch dazu haben. Dann sage ich, okay, dann gebe ich das aus und dann lohnt sich das vielleicht. Aber auch das, was du sagst, Bianca, es ist einfach auch so weit und dann wegen irgendeinem Drink dahinlaufen, dann schiebe ich lieber irgendwie ein paar Dollarscheine in so eine Vending-Machine, die irgendwie bei meinem Hotelzimmer dann auch um die Ecke steht. Und ja, also ich brauche ihn nicht. Wenn er dabei ist, klar, nimmt man ihn. Wenn er schön aussieht, nimmt man ihn. Aber nur um jetzt den da ständig aufzufüllen, das ist mir zu viel Arbeit im Urlaub.
Absolut, absolut. Nee, sehe ich genauso wie du. Und vor allem, wo tust du dann den Becher hin? Der ist ja
Ja.
dann auch so, du hast den leer getrunken und dann ist er noch so halb nass. Ja, du hast einen
Ja.
Becher, aber ich weiß nicht, ich möchte das irgendwie nicht, dass in meinem Rucksack, wo trockene Dinge sind, die nicht nass werden sollen, wie zum Beispiel auch technische Gegenstände, weiß ich nicht, Kamera, Handy und Co. Und dann packst du dann deinen Becher dann rein und dann war da vorher Cola drin. Was machst du denn dann? Dann gehen da die Tropfen in deine Tasche. Ich stelle mir das immer so unpraktisch vor, ich
Oh
weiß
ja,
nicht.
oder noch schlimmer, wenn du einfach so im Resort schlenderst und dann hast du diesen blöden Becher in der Hand und dann, das nervt, also es würde
Ja,
mich
was
voll
machst du
nerven.
damit? Was machst
Genau.
du damit?
Und vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt vom Zimmer los und willst in die Parks fahren, ja, dann schleppst du ja dann auch nicht mit in die Parks. Das heißt, dann musst du extra wieder zurücklaufen, ins Zimmer den Becher da abgeben.
Ja.
Ja, also, sorry, lieber Becher, dass wir dich so schlecht reden gerade, aber es ist, keine Ahnung, für mich wäre es nichts.
Nee, wenn man den for free beim Dining Plan bekommt, okay, dann nehme ich ihn gerne, habe ich auch schon gemacht. Da war es ganz cool, aber nicht wirklich bezahlt für. Wie viel kostet der mittlerweile? Ich glaube fast $20 oder so. Ich
Ja.
glaube 17, 18 hat er, glaube ich, letztes Mal gekostet, wo ich dort war. Wo ich mir auch denke, ja, kann sich rechnen, aber braucht man das? Es ist eher ein bisschen unpraktisch. Zumal, ich glaube, es wird auch ein bisschen manchmal suggeriert oder man denkt, dass man diesen Plastikbecher in den Park mitnehmen kann und dort gibt es halt auch Stationen und ich kann All You Can Drink machen. Nee, das ist tatsächlich nur fürs Hotel. Das hat die Universal hat das, glaube ich. Ich glaube, die hatten nämlich diese Becher im Park selber, soweit ich weiß.
Genau, das könnte natürlich dann wieder was anderes sein, wobei ich da auch bei dir bin, ne? Dann hast du es im Rucksack, das schwitzt dann der Becher und weil es so heiß ist.
Nee, absolut nicht.
Dann lieber im Übrigen, und es gibt in den meisten Parks jetzt auch ein ganz kurzer Tipp am Rande zu dem Thema. Hast du mittlerweile bei diesen, was früher diese Water Fountains waren, wo du einfach so, ne, dich drüber gehängt hast und dann kam so ein Strahl raus. Die haben ganz viele von denen umgerüstet, dass du einfach große Thermosflaschen mit Wasser füllen kannst. Und dann lieber eine Thermosflasche mitnehmen, wenn das eine gute ist. Ich hatte, als wir jetzt im November da waren, hatte mein bester Freund da auch so eine Thermosflasche dabei, und hat da morgens Eis reingemacht und die war so gut, da war nachmittags immer noch Eis drin und wenn du da kaltes Wasser reinfüllst, ist es super. Und dann lieber so ein Ding mitnehmen und einfach kostenfrei über mit Wasser befüllen. Das schwitzt dann auch nicht und bleibt auch kühl, als jetzt da so ein Becher, der irgendwie, wo dann irgendwie hast du auch klebriges Cola drin und nee, also...
Sehr, sehr gute Idee. Ja, ich wollte an der Stelle tatsächlich ein paar Grüße loswerden an den lieben Flo, nämlich den Rainbow Mickey Runner, der ja nämlich jetzt erst ganz frisch für Run Disney in Orlando gewesen ist. Und der hat mir nämlich gesagt, liebe Bianca, bitte erwähn doch in der nächsten Podcast-Episode unbedingt etwas, was ich bei meiner Planung gemerkt habe. Und tatsächlich haben wir das Thema schon mal angesprochen gehabt, nämlich das versteckt sich so ein bisschen in der Planung und in den Tickets drin, nämlich die Reservierung der Parks. Ihr müsst ja aktuell immer noch quasi den Park reservieren für den jeweiligen Tag. Und da hat der liebe Flo zum Beispiel gemerkt, dass es tatsächlich nicht ganz so einfach ist, kurzfristig mal paar Parks zu reservieren oder schöne Parktage. Da war anscheinend die ganze Woche schon komplett weg und er hatte, glaube ich, 2 Wochen vorher irgendwie geplant gehabt. Deswegen an der Stelle noch mal ein ganz dicker Tipp an euch da draußen. Wirklich plant und bucht nicht zu kurzfristig, schnappt euch so früh wie möglich die Parkreservierungen, sobald ihr das wirklich machen könnt, damit ihr nicht kurz vor knapp reserviert und dann merkt, oh, die ganze Woche Animal Kingdom ist jetzt aber schon weg und dann könnt ihr kein Flight of Passage fahren, das wäre doch schade. Oder Disney's Hollywood Studios und kein, Jens, dein Auftritt.
Ha, kein Rise to Resistance. Ja, und das wäre natürlich wirklich, dann kannst du ja den kompletten Disney-Urlaub in die Tonne kloppen.
Ja, ganz genau.
Nein, deswegen, so schlimm war nicht, aber nein, das wäre wirklich traurig. Ja.
Nein, absolut.
Und was im Übrigen, und erstmal würde ich auch den Flo ganz lieb grüßen und wir werden auch bald zu seinem Trip, zu dem Run Disney Event auch noch eine Mouseball-Folge aufnehmen, weil ich das auch ganz spannend finde, wie sich das jetzt wieder anfühlt. Das war ja einer der, zumindest der erste Run Disney Event, bei dem er war. Es war jetzt nicht der allererste, der jetzt wieder war, aber einer der ersten. Und was man eben auch, wo es sich auch lohnt, ein Hotel zu buchen, ist das Thema der Restaurantreservierung. Und da sieht es ja aktuell so aus, dass du 60 Tage vorher Hotels, Restaurants reservieren kannst. Genau, 60 sind es mittlerweile. Aber du dann, du kannst dann praktisch ab dem ersten Tag, also wenn du jetzt zum 1. März, wenn jetzt zum 1. März dort dein Hotel beginnt, deine Hotelreservierung, kannst du zum 1. Januar ein Restaurant buchen, aber nicht dann nur für den 1. März, sondern für die ganze Dauer, die du dort eingebucht bist. Das heißt, wenn du bis zum 10. März eingebucht bist, kannst du dann am 1. Januar als einziger Mensch, der oder zumindest nur die Leute, die halt dann für die nächsten Tage Hotelreservierung haben, auch dann für den 10. März schon dein Restaurant reservieren. Und das ist gerade, wenn du eins der neuen wie Space 220 oder ja, was auch immer, Cinderella's Royal Table buchen willst, dann sind das schon so Dinge, da macht es auch Sinn, am Disney Hotel zu übernachten.
Absolut. Absolut. Das auf jeden Fall nochmal abschließend, weil wir haben ja schon einiges zu diesen Themen in den letzten Folgen gesprochen und ich habe schon gemerkt, nicht nur dem Flo war es ein Anliegen, sondern letztendlich auch mir beziehungsweise dir, Jens, das an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal zu betonen, weil sich da natürlich auch einiges ändert und die Erfahrungen sagen einfach, dass man da auf jeden Fall auf diese Themen dann noch Acht geben muss.
Ich kam da jetzt auch nochmal drauf, weil der Flo der erste Mensch ist, den ich kenne persönlich, der im Space 220 Restaurant gegessen hat und da bin ich auch super spannend super gespannt drauf. Übrigens mit dem lieben Oliver, den ich auch ganz lieb
grüße. Ja, liebe Grüße auch an den Oliver. Wirklich großartig. Ja, oh Gott, war ich ein bisschen neidisch, als ich die ganzen Storys gesehen habe.
Auf jeden Fall.
Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum wir jetzt plötzlich nach dem Hotels-Vlog jetzt noch so ein paar kleine Minitipps einfließen lassen. Schaut doch mal auf die Uhr. Es sind 1:56 und wir haben nur über dieses Hotelthema gesprochen. Wir hätten eigentlich für euch heute noch ein weiteres Thema gehabt. Wir sagen aber jetzt tatsächlich, Leute, das heben wir uns für Teil 4 auf, für den besagten Teil 4. Und deswegen sind wir tatsächlich für heute schon am Ende angelangt. Eigentlich wollten wir alles in Folge 3 packen, aber ihr seht, es gibt viel, viel zu viele Themen, die wir wirklich ausgiebig besprechen müssen, weil ihr uns einfach so viele spannende, tolle Fragen stellt. Und deswegen sagen wir definitiv, es kommt eine Folge 4, weil wir wollen euch noch Tipps zur Anreise geben, zu den Kosten, aber auch zum Thema Buchung und ganz, ganz vieles mehr. Und Jens, ich glaube, das darf ich doch schon verraten, unsere Ideen und so für die nächsten Monate, oder? Ja, mit diesen 4 Folgen ist natürlich noch nicht Schluss, denn wir werden die Walt Disney World Reihe weiterführen, nicht nur, weil Walt Disney World so groß und komplex ist, Gott, ich glaube, das wird mein Rise of the Resistance, ne? Ich erwähne es ja immer wieder, sondern weil euch das Thema auch so interessiert und es auch so nachgefragt wird und da gibt es einige spannende Aspekte und Themen, über die es sich wirklich zu berichten lohnt, ne? Also wir wollen uns vor allem die einzelnen Parks nochmal genauer anschauen, wir wollen über das Thema Walt Disney World für Familien sprechen, aber auch über Themen wie Restaurants, Barrierefreiheit und Co. Und da würde mich interessieren, was wünscht ihr denn euch noch für Themen zu Walt Disney World? Und deswegen würde ich mal sagen, schreibt es auch uns eben über unsere Social Media Kanäle, ne? Spinatmädchen bzw. Feenstaub und Mauseohren und natürlich Mausgebabbel als Kommentare oder Privatnachricht. Uns würde super interessieren, was ihr denn noch gerne so wissen wollt an Überthemen, weil das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren Walt Disney World echt gemerkt. Je mehr man weiß, desto besser wird der Urlaub in Walt Disney World, oder? Kann man das so als Regel sagen, Jens? Also zumindest habe ich das gemerkt. Je mehr ich über Walt Disney World weiß, desto besser kann ich planen und auch meinen Aufenthalt dort ein bisschen steuern, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde es fast sogar umdrehen. Je weniger man weiß, umso schlechter kann der Trip werden. Je mehr man weiß, wird er vielleicht auch noch ein bisschen besser, aber auch die Vorfreude ist natürlich noch mal schöner. Und das ist ja, ne, man weiß ja einfach auch, worüber man sich freut und man kann einfach noch mehr in die Planung investieren, was Spaß macht und was einem dann auch einen schöneren Urlaub beschert.
Ja, vor allem Spaß macht. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ganz ehrlich, uns machen die Podcast-Folgen auch so viel Spaß, dass wir da einfach weitermachen müssen. Deswegen freuen wir uns sehr über euer Feedback und eure Wünsche, die wir dann auch in den nächsten Walt Disney World Podcast-Episoden einfließen lassen. Ja, deswegen Frage an euch. Habt ihr einen Trip für 2022 nach Walt Disney World geplant? Was habt ihr schon gebucht? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns doch in die Kommentare unter den Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Kanal oder eben natürlich auch auf dem Mausgebubble-Account. Und wir freuen uns mega auf eure Kommentare.
Wo ihr es auch kommentieren könnt, ist im Übrigen auch auf YouTube. Da haben wir beide ja auch jeweils die Kanäle. Da sind hier und da mal auch Videos, wo man uns sieht. Bei Bianca sind es häufig auch viele Interviews, ganz spannende Sachen dabei. Bei mir sind es, ich filme mich ab und zu mal beim Podcasten oder auch ein paar On-Ride-Videos. Aber wenn ihr uns da seht und uns da auch bitte gerne folgt, dann habt ihr immer automatisch auch die Variante des jeweiligen Podcasts, die auch automatisch auf YouTube hochgeladen wird. Es gibt ja viele, da höre ich auch immer wieder, die sagen, ach ja, ich mag ja Podcasts, aber ich lasse es eher nebenbei laufen am Rechner und dann ist das blöd über so einen Podcast-Client und dann gucke ich es mir lieber über YouTube an und da läuft ja das Audio dann genauso. Also die Variante gibt es auch, wenn euch das lieber ist.
Absolut. Ja, vielleicht kommt ja demnächst aber ein bisschen mehr. Haltet auf jeden Fall mal Ausschau auf YouTube.
Genau.
Ja, und das war's tatsächlich mit der heutigen Crossover-Episode von Feenstaub und Mauseohren und Mausgebabbel. Es hat wieder so viel Spaß gemacht, Jens. Das hätten wir viel früher wieder machen müssen. Ich habe das Gefühl, die eine Episode ist aufgenommen und ich würde am liebsten schon die nächste Episode schon aufnehmen von uns beiden. Und vor allem mich hat es persönlich ein bisschen überrascht, dass wir über Hotels so viel reden konnten. Na, also völlig verrückt.
Ich habe auch gedacht vorher, kriegen wir da wirklich diesmal so viel Zeit voll wie sonst? Aber ja, umso mehr zeigt mir das, dass wir noch mehr über die Parks reden müssen, weil das heißt, wir können da noch mehr drüber erzählen. Und nein, es war ein großer Spaß. Wir werden es bald wieder tun. Und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht da draußen.
Ja, und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts da für unsere Podcasts. Und ja, Jens, wo findet man dich denn im Netz? Also ich bin mir sicher, alle da draußen wissen ganz genau, wo man dich findet. Aber vielleicht hören ja ein paar Neulinge noch zu, dann wäre das ja sicherlich auch ganz spannend für die.
Ja, genau, das freut mich. Ja, du hast es gesagt, Mausgebabbel ist der Podcast und ist auch der Account bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Bei Facebook, da auch, habe ich auch noch eine Gruppe Disney Rhein-Main. Falls ihr aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, dann da gerne mal reinschauen, weil wir uns da jetzt auch, nachdem die Pandemie vielleicht so ein bisschen erträglicher wird, auch wieder mal in echt treffen wollen mit anderen Disney-Park-Verrückten. Allein, um das sage ich ja auch häufig, man sieht auch an diesem Podcast so schön, dass man nicht alleine ist. Und das will ich auch lokal hier und da mal so ein bisschen möglich machen. Deswegen da auch mal reingucken. Nein, aber ansonsten ganz klar bei Instagram und bei YouTube und natürlich viel am allerwichtigsten überall, wo es Podcasts gibt. Da findet man Mausgebabbel. So, und noch mehr gilt das für dich auch, dass ich glaube, die Leute kennen dich noch mehr, als sie sogar mich kennen. Aber auch da soll es denen die ein oder andere geben, die das noch nicht tut. Also Bianca, dann, falls man dich kontaktieren will, wo denn?
Ja, schaut auf jeden Fall auf meinem Blog vorbei, weil da komme ich eigentlich her. Vor 13 Jahren habe ich angefangen auf spinatmädchen.com. Da findet ihr ganz viel über Disney-Filme, aber auch über die Disney-Parks, Tipps und Tipps und Tricks zu allen Disney-Parks weltweit, die ihr da auf jeden Fall dort findet. Aber eben auch auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, Spotify und allem drum und dran. Und dann natürlich aber auch auf den für die Kanäle von Feenstaub und Mausohren, ebenfalls auf Instagram, Facebook. Gibt's einfach einen, ihr werdet sofort finden. Oder guckt bei spinatmädchen.com vorbei auf meinem Blog. Rechts oben sind die Social Buttons, da kommt ihr auf jeden Fall auf die aktiven Kanäle.
Genau. Und ich habe noch mausgebabbel.de natürlich vergessen und da auch als E-Mail jens@mausgebabbel.de so oder was auch immer. Da kommt ihr auch, falls ihr lieber E-Mailt. So, jetzt aber sind, glaube ich, keine Fragen mehr offen zu uns oder zu Disney Hotels.
Nee, ich glaube, wir haben echt sehr, sehr viel beantwortet. Ansonsten, falls wirklich noch Fragen offen sein sollten, dann meldet euch einfach jederzeit, würde ich sagen.
Genau. Ach, Bianca, es war mir ein Riesenspaß. Ich würde am liebsten sofort jetzt in den Flieger steigen und rüberfliegen.
Ich auch.
Und ja, vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Das würden sich so viele wünschen. Das haben mich auch schon Leute angeschrieben. Ach, wann fliegt ihr denn mal da zusammen hin?
Nein.
So, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Und das wäre ganz toll. Und dann lassen wir euch natürlich dran teilhaben. Und ja, also gedanklich waren wir jetzt ja heute schon mal da und das ist ja erstmal die Hauptsache.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und aus die Maus.
Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.